Block, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 271. Heute sprechen wir über WWE und die Konkurrenz. Wie behandelt WWE Mitbewerber? Wie geht man damit um? Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir, da ist auf der einen Seite David Kloß vom MannTV. Wunderschönen guten Tag.
Hallo.
Und in der anderen Leitung, da ist der Kai. Wunderschönen guten Tag ebenfalls.
Und ebenfalls hallo.
Ja, ein bisschen ein konstruiertes Thema, aber ich wollte einfach mal einen Blick darauf werfen, wie WWE eben in Konkurrenzsituationen mit anderen Promotions umgeht. Was für Taktiken benutzt man? Wie ist der Ruf? Hat man vielleicht auch mal irgendwo zusammengearbeitet? Darum soll es heute hier im Podcast gehen, um das hier nochmal ganz ausführlich irgendwie auszuwalzen.
Das ist wieder so ein richtiges Olaf-Thema übrigens, ne, wo der sagt so, ich habe so ein krasses Wissen und damals hier 88 und da ist ja dies und das passiert und dann 92. Das wird wieder so ein richtiges Olaf-Haut raus, was er für ein Wissen hat, Podcast. Und dadurch sitzen hier so, oh Mann, ey, der Typ ist ein Freak.
Ja, Olaf läuft auf jeden Fall danach stolz darum, als jeder Hahn.
Ja, wirklich.
Ich finde das so interessant, weil es ist natürlich auch gerade in der heutigen Zeit, in der wir jetzt sind, mit AEW gegen WWE, NXT, was auch immer, da haben wir nun mal diese Diskussion. Irgendwo hat dann doch jeder so dieses Bild von WWE, WWF und Vince McMahon speziell im Kopf. Und man muss das ja auch ein bisschen ergründen, woher das eigentlich kommt. Deswegen dachte ich mir, sprechen wir doch mal darüber, weil das haben wir bis jetzt noch nicht getan.
Ich finde es auch geil, weil das ist einer dieser Podcasts, wo ich dann dabei bin. Und dann gehe ich raus und weiß halt viel mehr als vorher. Also,
und hast es nach einer Stunde wieder vergessen.
Nee, also wirklich, es gab schon mal so paar, so drei, vier Olaf-Podcasts. Da war ich so, Mann ey, jetzt habe ich echt was gelernt hier. Schlimmer als Schule. Aber auch
Hashtag
gut.
Olaf Podcast.
Nee, du bist einfach der Gandalf des Wrestlings.
Ja, doch. Also so kannst du beschreiben. Halt ein kleiner Gandalf.
Stimmt, Gandalf war ja ziemlich groß.
Bis ja, deswegen, ja.
Ja. Ich wollte eigentlich gerade sagen, dass du das spätestens dann wieder vergessen hast, wie dann wieder ein Wrestling-Wochenende irgendwie ansteht und du dann drei Tage durchpowerst.
Das ist wahr. Aber dann kann ich noch so kurz, bevor ich dann alles vergesse, sage ich so, ach übrigens, wisst ihr eigentlich, wie damals hier Vince McMahon 92 Konkurrenz aufgekauft hat? Und dann ziehe ich ein Bier weg.
Oder den Wodka Energy oder so.
Ja, das war Frust. Das war einfach nur purer Frust.
Ich dachte, du trinkst nur Bier.
Nein, das war, weil Schalke in der letzten Minute einen Ausgleich kassiert hat, habe ich einfach dann den Wodka auf Ex getrunken, weil ich frustriert war. So viel dazu. Oh. Konkurrenz.
Oh. Ja, also Kai war so traurig, dass ihn selbst der Titelgewinn von Timothy Thatcher nicht mehr aufhalten konnte. So schlimm war es.
Ja, also, hallo, ne?
Es war ganz komplett drüber. Wenn wir schon an der Stelle sind, da noch mal eine kleine Verweis natürlich auf unseren YouTube-Kanal. Da haben wir die Live-Reviews. Der gute Kai und Tobi machen noch für uns die Zusammenfassung, die große Review dann quasi noch mal als Podcast. Die gibt's dann bei Patreon und Steady für die Supporter. Wir haben ganz aktuell auch für unsere Supporter als Dankeschön, weil wir haben das nächste Goal geknackt. Ich meine, wie geil ist das denn? Da haben wir was ganz Besonderes. Da haben Shaggy und ich uns ja hingesetzt und haben einen alternativen Kommentar zum Royal Rumble 92 aufgenommen. Und ich habe ehrlich gesagt nicht gedacht, dass das witzig wäre. Also ich habe gedacht, das macht Spaß für uns, aber ist furchtbar für euch. Aber ich habe mir tatsächlich so die erste halbe, dreiviertel Stunde angehört, so probeweise. Und ich muss sagen, das macht verdammt viel Spaß, uns dazu zu hören, weil man merkt, dass wir auch Spaß an dem Thema haben. Und wer da die Möglichkeit hat, mit 2 Euro, 2 Dollar Seite dabei, knapp 3 Stunden Podcast und Quatsch, Kinderquatsch mit Michael, fast hier diesmal sogar, und Olaf. Insofern schaut ja gerne mal rein. So, aber jetzt hier zurück zum Thema, weil ich habe es ja schon gesagt, es ist ja mit aktuellem Anlass, nämlich, weil wir haben ja plötzlich wieder eine Konkurrenzsituation, auch wenn es irgendwie keiner so richtig benennen möchte, ne? Es ist eine Alternative, ist All EW, und trotzdem merkt man ja schon, dass da so ein Konkurrenzgedanke natürlich eindeutig hinter ist. Das ist mal die Frage, weil ich habe, David hatten wir jetzt ja schon noch gar nicht so groß zu dem Thema. David, wie siehst du aktuell die Konkurrenzsituation zwischen WWE und All Elite Wrestling? Weil ich weiß, dass du auch ein großer Zahlenfreund bist und die Ratings immer gern verfolgst.
Ja, ich fand schon mal, die Ratings war ja schon mal sehr gut für AEW, wobei man sagen muss, das Interessante wird halt die nächsten Wochen sein. Was ich halt bezeichnender finde und deshalb halt auch AEW klar als Konkurrenz sehe, ist, wie vehement beide Corporations betonen, dass es keine Konkurrenz ist. Das ist in etwa so wie beim Fußball, wenn halt jemand auf Platz 1 ist und so, ja, wir gucken mal, was am Ende bei rauskommt. Ja, sagen Sie doch mal, dass Sie Meister werden wollen. Nee, wir gucken erst mal.
Es gibt keine kleinen Gegner.
Ja, das ist halt einfach, je mehr man das betont, desto klarer wird es. Und am meisten klar wurde es eigentlich in dem Moment, als nach der ersten AEW Weekly Show WWE getwittert hat.
Ja.
Und zwar gratuliert hat. Und das ist eigentlich eher untypisch, weil WWE Konkurrenz eigentlich totschweigt. Und ja, es ist halt keine Konkurrenz wie WCW gegen WWE. Also es ist halt eine andere Größe, aber es ist halt erstmals seit langer, langer Zeit mal wieder eine Alternative für Zuschauer im Fernsehen, beziehungsweise Mainstream-Wrestling-Zuschauer, als auch für die Wrestler selber. Und ich glaube, den Punkt sollte man nicht unterschätzen, weil bei AEW steckt halt auch Geld hinter.
Wobei es ja inzwischen auch schon so ist, dass man, wenn man gerade international als Wrestler tätig ist, da kann man schon ganz gut von leben. Aber so ist es natürlich ein bisschen angenehmer, weil du nicht ständig touren musst, du musst nicht ständig reisen. Also das Leben als gut verdienter Indie-Wrestler ist, glaube ich, schon sehr, sehr anstrengend. Wenn man.
Aber ich meine, es gibt so ein Zuhause quasi. Es gibt jetzt
ja, genau.
Einen zweiten Arbeitgeber, wo du sagen kannst, okay, da bleibe ich nur bei dem, wenn ich möchte. Und ja. Ich kann gut leben. Und das gab es halt lange nicht mehr. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, der Konkurrenz ausmacht.
Ja. Und Konkurrenz belebt bekanntermaßen auch das Geschäft. Und welche Auswüchse das treiben kann, haben wir auch zuletzt gesehen. Da werden wir nachher auch noch ein bisschen kurz drüber sprechen.
Kann aber ich da kurz was um noch fragen?
Ja.
Ich, 2 Minuten um und ich greife dir schon ins Wort.
Nichts Neues.
Wie immer. Wie seht ihr denn, dass das NXT zeitgleich lief? Also vom Sendetermin her, dass das so gelegt war. Seht ihr das nicht als versucht, die Konkurrenz zu schwächen, oder seht ihr das wirklich so, nein, wir wollten nur zufälligerweise im selben Zeitraum dann.
Ach. Also das wäre natürlich Quatsch zu sagen, nee, wir liefen da vorher auch schon auf dem Network und das ist aber ein Zufall. Das ist halt schon ganz bewusst natürlich, ne? Dass wir sagen, wir gehen auch ins TV und schöpfen das dann und versuchen dann so irgendwie Zuschauer abzuschöpfen. Also das war halt schon ein klarer Angriff. Das siehst du ja auch, wie jetzt das Produkt dargestellt wird. Dass du versuchst, Talente zu holen, Talente zu halten, Talente wieder runterschickst, zum Beispiel jetzt irgendwie durch einen Finn Balor oder sowas. Also, das ist schon eindeutig.
Ja, sehe ich auch so. Auch wenn es natürlich so war, dass NXT diesen Timeslot schon vorher gehabt hat, aber natürlich auf dem Network und nicht irgendwo im TV. Ich glaube auch, dass das eine klare Verbindung gehabt hat. Also, da ist die Kausalitätskette ist da nicht so weit, dass man sich da irgendwie großartig Gedanken drüber machen müsste. Und wenn man so in der Geschichte zurückgeht, dann erkennt man da auch ein Muster. Also, das ist nicht das erste Mal, dass man quasi so rein zufällig dann doch irgendwo was anderes sendet oder ne, ein Gegenprogramm sendet. Das ist durchaus schon so in den Geschäftspraktiken von WWF und WWE und Vince McMahon verhaftet. Deswegen, das ist nichts Neues und klar ist das auch ein Zeichen in dem Sinne, dass man sagt, ja, wir nehmen die ernst und wir wollen erst gar nicht, dass die wirklich groß werden und versuchen direkt irgendwas dagegen zu setzen. Unsere großen Flaggschiffe, die sind nun mal quasi geparkt auf Montag und jetzt Freitag, da konnten wir nichts mehr dran machen. Aber hier das eine Ding, was wir da noch haben, das platzieren wir da so und schauen einfach mal, ob das dann auch was bringt und versuchen das ein bisschen zu fördern. Ich sehe da auch eine ganz klare Kausalität, klar, ganz klar.
Quasi gleich das Produkt, was AEW am nächsten dran ist.
Genau das.
Ja. Halt das Wrestling-versierte Produkt, ne?
Ja, also, ja.
Wenn man es jetzt so sagt, wie es aufgenommen wird.
Ja, aber wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass ja AEW jetzt nicht gerade die erste Promotion ist, die mit der WWE Head-to-Head geht, weil natürlich, wir hatten natürlich damals die WCW, das ist ganz klar, das ist natürlich allseits bekannt, aber es gab ja da auch mal so eine Zeit um 2010, wo wir tatsächlich einen, ja, Monday Night War plötzlich wiedererlebt haben. 4. Januar 2010, genauer gesagt, damals hat Impact Wrestling, TNA, hat's geschafft, Hulk Hogan zu verpflichten. Und das hier war dann der Start in ein, ja, in eine neue Ära sollte es werden. Es ging auch in eine neue Ära, aber leider rückwärts irgendwo. David, ich weiß, dass du da noch ganz lebhafte Erinnerungen irgendwo dran hast.
Es war ein fantastischer Abend, als die Verpflichtung von Hulk Hogan bekannt wurde. Ging halt wirklich das wie in so ein, ja, Feuerwerk auf, einfach weil die Hoffnung aufkam bei den Fans, oh, da passiert was ganz Großes. Und Eric Bischoff war ja auch dabei. Und nicht nur das, sondern es wurde halt angekündigt, wir gehen live auf Sendung, und zwar Montag. Zeitgleich zu Monday Night War.
Ja.
Und das war halt wirklich 1:1 der Monday Night War. Und vom Gefühl her, die Vorfreude kann ich gar nicht beschreiben, weil es war wirklich so im Internet alle am Spekulieren, was passiert hier, was passiert da. Dann hat WWE noch einen rausgehauen, dass sie ausgerechnet für diesen Abend angekündigt haben, dass Bret Hart auftreten wird. Wohlgemerkt das erste Mal seit den Montreal Screwjob. Und dann hattest du echt die Qual der Wahl. Ich habe es dann so gelöst, dass ich 2 Monitore hatte ich halt. Auf einen Monitor hatte ich halt War laufen Auf dem anderen Monitor hatte ich dann TNA laufen. Absolut synchron. Ich habe halt nur ab und zu dann bei den einen den Ton ausgemacht, beim anderen den Ton wieder angemacht. Bin dann echt drüber geswitcht und das war unfassbar. Das hatte so einen Einschlag auch medial von den Ratings her. TNA ist unfassbar einfach nur eingeschlagen, wo du dachtest, okay, die Show, die haben abgeliefert, da waren halt Überraschungen sondergleichen. Bei WWE war halt genau diese Reaktion von damals, auch eben, wir müssen jetzt richtig einen raushauen mit Bret Hart und Shawn Michaels und Vince und Co. Das war richtig heftig. Das Problem war halt einfach nur, es war nur diese eine Show, die so extrem einschlug.
Ja, und man hat natürlich da auch extrem viel Geld einfach dafür bezahlt, und was man damals nicht hatte. Also wir haben ja schon ein bisschen darüber gesprochen, was passiert, wenn man mit Geld hantiert, was man nicht hat. Und das hatten die eben damals einfach nicht in diesen großen Mengen, ne? Da haben sie ja dann auch wirklich einfach mal nicht nur einen Hogan reingeholt, du hast gerade Eric Bischoff schon angesprochen, wir hatten einen Ric Flair da, Sean Waltman, wir hatten Scott Hall noch mit da, und die Nasty Boys.
Die Nasty Boys waren furchtbar, weil Scott Hall rauskam, war Hammer. Generell musst du ja sagen, da hat sich echt ein Kleiner einfach von sich aus mit den Großen angelegt, weil es war ja wirklich komplett der Sendeplatz. Die hätten auch sagen können, wir gehen zu unserem Alten. Die hatten ja damals einen anderen, ich glaube, Donnerstags Sendeplatz, der gut funktionierte. Und die haben von sich aus gesagt, nein, wir drehen nicht nur auf, sondern wir gehen zeitgleich in Konkurrenz. Das war halt wirklich die Kampfansage schlechthin.
Genau, man holte damals tatsächlich 3 Millionen Zuschauer. Und das war die höchste Reichweite, die TNA jemals gehabt hat. Sollte man auch nie wieder erreichen, wie du richtig gesagt hast. Sonst deutlich niedrigere Einschaltquoten auf dem Donnerstag, aber das hat hier zumindest kurzzeitig für Bass gesorgt, aber das war gar kein richtiger Monday Night War oder sonst irgendwas, sondern das Problem, da musste WWE auch gar nicht viel machen eigentlich, sondern das Problem hat sich da relativ schnell von selbst erledigt.
Das muss man auch sagen. Man hat auch so, das klingt halt so ein bisschen so, als hätte man einfach alles auf eine Karte gesetzt.
Ja, genau.
Hat man auch. Dieses, wir geben jetzt gerade ganz viel Geld aus und hoffen einfach, dass die Namen einschlagen, weil letztendlich du gibst dann ja viel Geld für diese Talente aus, aber du hast ja deine Show noch nicht gefüllt. Also, weil das ist ja halt immer noch eine Wrestling-Show, ne? Und wenn dann, klar, ein Ric Flair, der wrestelt auch noch, bis der keine Ahnung wie alt ist oder sowas, aber du musst ja trotzdem dann noch ein anderes gutes Programm darum herumschreiben. Das ist einfach nur zu sagen, wir geben jetzt keine Ahnung wie viel Prozentsatz von unserem gesamten Budget aus, nur damit wir jetzt die Namen da haben. Ja.
Ja, das plus, man darf auch nicht vergessen, man hat dann natürlich auch einen Teil seiner eigenen Identität geopfert. Ja. Ich glaube, das ist auch noch ein ganz wichtiger Faktor, der hier ganz viele alte Fans, glaube ich, auch verprellt hat. Man hat ja damals, glaube ich, auch den sechseckigen Ring hat man ja quasi ad acta gelegt. Dazu noch die ganzen Allstars, die da ja, ich meine, das ist ja fast schon die Invasion, wie wir es damals bei der WCW gehabt haben, aber 15 Jahre danach so ungefähr.
Ja, vor allem waren dieselben Strippenzieher dahinter. Die haben eigentlich dasselbe gemacht wie zum Ende der WCW oder was halt die großen Fehler waren. Das wiederholt. Ganz schlimm war auch Hogans Aussage, Pro Wrestling gehört in einen vierseitigen Ring. Allein diese Aussage war halt eigentlich ein Tritt in die Eier für jeden TNA-Fan. Das war nicht gut. Was man allerdings positiv hervorheben muss oder was auch zeigt, was Konkurrenz ausmacht, die Ratings war ja nicht nur von TNA heftig in dem Moment, sondern auch bei Raw. Und beide zusammen haben ein Vielfaches von dem erreicht, was momentan drin ist. Also man sieht halt schon, was theoretisch bei einer Konkurrenz möglich ist und wie viele Leute eigentlich doch ein bisschen Wrestling-affin sind, auch wenn sie es nicht mehr verfolgen, aber dass halt schon ein Grundinteresse bei einer direkten Gegenüberstellung sehr schnell entfacht werden kann.
Ja, das auf jeden Fall, aber hier hat man das dann eben einfach unterschätzt, glaube ich. Ich glaube, man hat viele Sachen überschätzt, man hat viele Sachen unterschätzt und man darf eben auch nicht vergessen, eine Wrestling-Company zu führen, ist eben auch noch ein Business irgendwo. Und wenn man da nicht 100% drauf achtet und nicht alles irgendwo im Auge hat, dann kann sowas auch ganz schnell sprichwörtlich ins Auge gehen und dann bist du schneller raus als gedacht.
Ja. Klingt halt wie eine geil gebuckte Indie-Show.
Ja, also die war halt super cool, weil du nicht wusstest, was dich erwartet und weil du das Gefühl gehabt hast, es ist ein Neustart. Aber daraus, ja, es war auch ein Neustart, aber es war eben ein Neustart dann auch in vielen Bereichen im negativen Sinne. Das ist eben das Problem gewesen. Es
war im Grunde genommen, kannst du dir vorstellen, wie bei WCW, eigene Talents wurden eigentlich wieder runtergedrückt, die eigenen Stars, was genau der größte Fehler war. Und so war einfach ganz schnell die Luft raus und du hattest halt das Gefühl, da ist halt eher eine Show von Hogans Buddies und er und das war's.
Ja, ich weiß noch, wie man damals dann irgendwie versucht hat, einen AJ Styles plötzlich als als Blutschipper irgendwie zu verkaufen oder sonst irgendwas. Der ist doch jetzt schon seit 7 Jahren oder 8 Jahren hier so gefühlt und ihr wollt mir verkaufen, dass der jetzt irgendwie hier ein Neuling ist? So, also, sorry, das geht halt alles nicht. Nee, das hat alles nicht gepasst. Impact ist danach eigentlich erstmal in ein ganz, ganz tiefes Loch gefallen und hat auch sehr lange gebraucht, bis es da wieder rausgefunden hat. Inzwischen ist es ja ein annehmbares, gutes Produkt. Aber ich glaube, das hat sich da hier von dem Image-Schaden eigentlich nie erholt. Wenn wir hier gerade schon bei diesem Konkurrenzgedanken sind, dann lass doch gerade mal so mit so ein paar Vorurteilen irgendwie aufräumen, beziehungsweise lass uns die mal aufgreifen. Weil man spricht ja immer wieder darüber, so, ja, WWE macht die andere Promotions kaputt. Und David, was kommt denn dir so für Gedanken in den Kopf, wenn man WWE und andere Promotions oder WWE und die Konkurrenz irgendwie in einen Mund nimmt?
Bei mir komplett Mainstream-Gedanke ist halt ECW als auch WCW halt einfach. Und zwar in dem Moment, wo beide gekauft wurden. Wo halt beide Companies am Ende waren. Und ja, bei WCW wurde es halt am deutlichsten. Ich meine, da war es halt nicht unbedingt viel Main-Event-Potenzial dabei. Aber die Wrestler wurden halt schon, als die Firma geschluckt wurde, sagen wir mal, nicht gerade gut dargestellt.
Genau, das ist ja ein Punkt, dieses typische, wenn WWE externes Talent, das war gerade in den 90ern, war es ja wirklich ganz oft so, wenn man die da eingesetzt hat, dann sind die auf jeden Fall nichts geworden, weil WWE wollte eher das Homegrown-Talent irgendwo fördern. Und deswegen sagt man ja auch, dass zum Beispiel Ric Flair nie bei WWE so groß geworden ist, wie es hätte bei oder wie es bei der WCW oder der NWA gewesen ist, so einfach, weil er da immer der Außenseiter gewesen ist. Das ist ja ein Aspekt. Kein anderer ist natürlich auch dieses typische Aufkaufen von Talent und sei es nur, damit es die Konkurrenz nicht bekommt, oder?
Geht's an mich?
Weiter eigentlich Kai.
Ach so, ja,
Kai, hau auch mal rein.
Du hast meinen Namen nicht gesagt.
Hab ich.
Echt? Okay, dann hab ich's nicht mitbekommen. Ja, das ist ja ein bisschen das Problem, was halt heutzutage irgendwie genannt wird, dass das ist ja wirklich schon ein krasser Vorwurf, nicht nur ein Problem, dass immer gesagt wird, oh ja, die kaufen gerade in der heutigen Zeit, wo auch viele Wrestling-Fans, also jetzt zum Beispiel Olaf, wir beide ja auch, Indie-Shows besuchen, aber gerade in der UK, wo es halt irgendwie noch größer ist, Indie-Shows zu besuchen, weil auch irgendwie immer große Shows sind drüben, dass da immer gesagt wird, okay, da muss nur einer irgendwie drei gute Matches haben, dann kriegt er einen NXT-Vertrag und dann wird der uns quasi weggenommen. Und dann hast du natürlich dieses, häufig wird dann ja auch zu Wrestling eine Verbindung aufgebaut und dass du sagst, oh, ich habe den jetzt in den Indies so und so oft gesehen und in kleinen Hallen vor 100 Leuten oder sowas und dann wird die Person gekauft, also eingekauft, wie man es dann natürlich nennt als Fan und dann versauert die da irgendwie. So dieser Typ, den du so als Star wahrgenommen hast die ganze Zeit, der wird dann bei der WWE gesigned und dann denkst, am Anfang dachte man, okay, jetzt gehen sie durch die Decke, sind sie bei der WWE. Das fand ich, war immer so die Einstellung, die man so vor, kann man sagen, vor 3 Jahren hatte, vielleicht so vor 3, 4 Jahren. Und jetzt heißt es immer, oh, das ist bei der WWE, ja, die können den ja eh nicht richtig einsetzen. Weil jetzt hast du ja halt auch häufig, dass diese Verträge dann ausgelaufen sind oder dass dann Wrestler unzufrieden sind, die eingekauft wurden und dann wieder zurück in die Indies gehen.
Das stimmt.
Das ist so ein
bisschen das, inzwischen eher, ja.
Aber stimmt eigentlich das Vorurteil dahingehend, dass WWE, haben die in den letzten 20 Jahren wirklich viel eingekauft? Also Promotions, die wirklich Bestand hatten, oder hatten die nicht eher die Resterampe genommen?
Naja, na gut, man hat natürlich jetzt, wenn wir jetzt mal ganz weit zurückgehen, mache jetzt mal den Rundumschlag hier, wenn man ganz weit zurückgeht, dann haben wir natürlich schon so das Gefühl gehabt, dass WWE gerne mal Top-Talent verpflichtet hat und das nicht unbedingt so gewinnbringend eingesetzt hat, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat. Mir ist gerade spontan ein Shane Douglas zum Beispiel eingefallen, der Anfang der 90er wirklich ein aufstrebender Akteur gewesen ist, bei der ECW ja wirklich zu einem Main-Eventer geworden ist. Und dann kam er zur WWF und war plötzlich Dean Douglas und war ein Lehrer. Nur mal so als ein Beispiel. Auch ein Ric Flair ist nie so groß geworden. Und auch diverse andere Stars, die vielleicht bei der WCW große Namen gewesen sind, sind dann oder bei der ECW und speziell sind dann bei der WWF nichts geworden. Chris Candido beispielsweise ist auch so ein Kandidat, der bei der ECW Triple Threat, ein richtig großer Name, auch ein super Talent, irgendwie bei Smoky Mountain vorher gewesen. Hier war es dann eben so, da war er plötzlich mit Tamillion Sitch, mit seiner damaligen Frau, waren sie plötzlich Body Donners und waren irgendwie Fitnesstrainer. Doofe Zeit natürlich, aber das kann man durchaus so sehen. Andererseits kann man auch sagen, hey, den Steve Austin hat man damals quasi von ECW geholt, hat ihn erstmal zum Ringmaster gemacht, das hat natürlich nicht geklappt, aber im Anschluss wurde aus ihm Stone Cold Steve Austin und der verdammt größte Star im Wrestling.
Oder Jericho von WCW.
Der hat auch erstmal gebraucht, muss man ja auch sagen, der hat ja auch erstmal so seine komischen Geschichten gehabt, aber den Jericho. Nein,
ich meinte, damit er, das war jetzt kein Main Eventer bei WCW, wo man sagt, genau. Oh, ich muss richtig was bieten, sondern ist so ein bisschen schwierig, Vorurteile stimmen halt teilweise, aber teilweise ist es auch manchmal genau andersrum gewesen.
Ja, ja, also deswegen, es sind eben, deswegen sind es eben Vorurteile, ne? Weil man behält natürlich bestimmte Punkte im Kopf und bestimmte andere Gegenargumente, die wischt man einfach weg. Ich glaube, so jemand wie ein Ric Flair hätte noch größer werden können bei der WWF, hat aber da anscheinend nicht so ins Schema gepasst und anscheinend hat er auch nicht die Befürworter gehabt. Auch da darf man nicht vergessen, Promotion ist dann eben auch ganz oft Politik-driven irgendwo, da gibt's nun mal die Backstage-Politics. Und wenn du da genug Leute gegen dich hast, dann hast du eben ein Problem. Das ist dann nun mal einfach so, das ist nicht nur bei WWF so gewesen. Oder es war bei der WCW ja teilweise noch viel schlimmer oder bei anderen Promotions auch. Insofern ja.
Aber warte, dazu einmal kurz, ich finde auch in der heutigen Zeit hast du ja noch teilweise dieses Gefühl. Also gerade wenn du dir jetzt mal anguckst, wie viele TNA-Stars dargestellt werden. Also auch so ein, genau. Ein Bobby Roode zum Beispiel oder ein EC3, wo du ja eigentlich gedacht hast, okay, das sind halt, also das waren ja so die Talente, ne?
Absolut oder richtig.
Auch, wenn man jetzt eher negativ eingestellt ist, könnte man auch einen Samoa Joe dazu zählen. Und sagen so, ja, der hat zwar seine Momente, aber jetzt wirklich was aus dem gemacht haben die auch nicht. Aber jetzt, um bei den ersten beiden zu bleiben, oder gerade bei einem EC3, der wird ja wirklich nur, der ist ja nur als Witzfigur da. Also ja. Der war ja nicht, also der hatte seine kurzen NXT-Momente, aber der ist ja seitdem nur noch eine Witzfigur. Und das war ja einer der größten Stars bei TNA. Und da fragt man sich auch immer, liegt es irgendwie an Backstage-Politics oder will man einfach nur sagen, so hier, das ist euer Star und für uns ist der komplett egal, wir wollen irgendwie euren Star kaputt machen, weil man, das ist auch, glaube ich, schwierig zu sagen, was, um jetzt mal Vince McMahon so als diesen Kopf darzustellen, ist, glaube ich, auch schwierig zu sagen, was in dem Kopf von Vince McMahon vorgeht, weil ich kann mir vorstellen, dass der schon echt auch ein Arschloch sein kann und einfach nur mit ganz fiesen Mitteln etablierte Stars auf anderen Promotions schlecht darstellen möchte, in Anführungsstrichen, wenn er das wirklich möchte.
Ich glaube auch, dass er ein Arsch sein kann. Wenn du so lange bestehst, musst du, glaube ich, auch ein Arsch manchmal sein. Allerdings gibt es halt ein Argument, was da auch gegensprechen könnte. Ja, mein Gott, ich höre mich gerade an, das würde ich die ganze Zeit WWE verteidigen, möchte ich gar nicht. Aber wenn man an
die NXT Scheiße!
Ja, aber komm, denk mal an die NXT-Stars, die hochgezogen wurden, die bei NXT echt top waren, die dann aber im Main-Roster wirklich lächerlich teilweise dargestellt werden. Und das würde ja dagegen sprechen, weil das ist ja nicht die Konkurrenz, sondern du schwächst sogar dein eigenes Haus.
Das ist wahr.
Da hat er recht. Ja. David, du hast gerade die Frage in den Raum geworfen, ob WWE in den letzten 20 Jahren, also ich sag jetzt mal nach dem Monday Night War, ne? Also das nach 2001, die letzten 17 Jahre, Olaf Mathe-Genie, Steiner Math, ob die da noch irgendwelche Promotions gekauft haben. Ich meine, klar, sie haben Partner-Promotions sich an Land gezogen, das wissen wir. Man hat natürlich aber in erster Linie versucht, sein eigenes Developmental-System aufzubauen und da quasi so eine Art Mikrokosmos für sich zu bauen und das eben auszubauen. Und da ist mich ein interessanter Punkt. Es gab ja sogar mal Gerüchte, dass WWE Impact zum Beispiel kaufen würde. Auch Ring of Honor, mit denen hat man sogar eine Zeit lang zusammengearbeitet. Aber trotzdem hat man es eben nie geschafft. Und ich kann euch auch genau sagen, warum. Weil man die nie als Konkurrenz angesehen hat, oder?
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und es ist auch letztendlich einfach praktisch, weil du dann sagst, komm, lass die sich da die ganzen Skills drauf schaffen, also was so diese Wrestling-Skills angeht und auch Promo-Skills teilweise. Und den Feinstift, den machen wir dann einfach, wenn wir so holen. So dieses TV-Work, Camera-Work, das ist ja auch, das macht ja auch Sinn. Ne? Also so im Endeffekt, du hast dann da liegen mit teilweise Stars, natürlich jetzt keine Stars vor 10.000 Leuten, sondern irgendwie vielleicht vor teilweise 1.000, 2.000, 3.000 oder manchmal auch nur 500, die dann da geile Matches abreißen und dann holst du einfach die Wrestler rüber und sparst dir quasi die Ausbildung, um den als eigenen Typen aufzuziehen, wie man es halt teilweise mit Footballspielern oder keine Ahnung was gemacht hat oder Cheerleadern, wenn man jetzt an die Women's Division denkt. So kannst du dir auch dann irgendwie einen CM Punk, einen Daniel Bryan oder also guck dir doch mal Ring of Honor an von 2.1 bis 2.5 oder sowas. Wie viele Namen davon jetzt bei WWE sind?
Ja, also ich weiß, existiert Ring of Honor nicht erst seit 2.3?
Ja, oder seit 2.3, keine Ahnung.
Also, du weißt doch, was er meint.
Nee, also ich weiß, was er meint.
2000er Jahre.
Ja, ja, ich weiß, natürlich. Ich meine, aber natürlich waren die natürlich noch nicht komplett, das muss man auch sagen. Die haben ja auch bei WWE erstmal Lehrjahre wirklich ableisten müssen. Auch ein Daniel Bryan war ja am Anfang, ich erinnere nur an die Sache mit den Bellas damals, hat er ja auch tolle Geschichten gehabt. Ist zwischendurch mal gefeuert worden, übrigens auch.
Daniel, ja, aber die haben das Wrestling schon gelernt, meine ich. Ich sage nicht, dass sie Topstars waren, aber du hast denen dann eben bei dir das noch beigebracht, was sie brauchen, um in dein Produkt zu passen. aber du musst ihnen jetzt nicht beibringen, wie man Bumps nimmt oder sowas.
Ja, vor allen Dingen hast du ja auch die ganze Zeit Experten, die du ums Land schicken kannst zu verschiedenen Promotions, die gucken sich die Wrestler an in aller Ruhe.
Die halt scouten können, genau.
Genau, können da halt scouten. Das ist schon klug und ich finde die aktuelle Zeit gerade deshalb spannend, weil, wie Olaf schon sagt, Impact und beziehungsweise TNA, Ring of Honor und Co., das sind halt einfach keine Konkurrenten. AEW hingegen könnte, also muss nicht, aber könnte halt eine sein. Deswegen finde ich es sehr interessant, weil ich glaube, für WWE ist halt entscheidend nicht der kleine Markt der Hardcore-Fans und Co., der besteht halt quasi jetzt um die WWE herum. WWE ist absoluter Mainstream, aber dass da halt jetzt erstmals wieder eine Mainstream-Promotion kommt, die halt auch Ratings erzeugen könnte, einen guten Deal hat. Und ich glaube, wenn da die Ratings halbwegs konstant bleiben oder vielleicht sogar mal irgendwann wachsen sollten, dann könnte WWE ganz schnell anders agieren.
Mhm. Und was ich eben auch interessant finde, zum einen, man reagiert ja darauf, was da passiert. Du hast gerade Twitter angesprochen. Gut, das hatten wir jetzt vor 20, 30 Jahren natürlich noch nicht. Aber wir hatten beispielsweise auch AEW-Chants bei Hell in a Cell. Und das hatten wir früher auch. Also wenn man in die Mitte der 90er geht, da gab es auch mal ECW-Chants nach dem King of the Ring 95. Und trotzdem ist es ja so, dass WWE und WWF, wenn man noch ein bisschen zurückgeht in die 80er, 90er, deswegen frage ich gleich den David erstmal, da hat man ja eigentlich immer versucht, möglichst gar niemand anders zu nennen. Ich weiß, David, wir haben ungefähr zur gleichen Zeit angefangen, Wrestling zu schauen. Und für mich gab es damals nur WWF in den 90ern, weil auch die Kommentatoren und auch innerhalb der Shows, da wurde ja niemand genannt. Da wurde dann höchstens mal gesagt, ja, der war hier sehr erfolgreich oder sonst irgendwas, ist ein großer Star. Aber man hat damals noch sehr stark darauf Wert gelegt, dass man quasi in diesem WWF-Kosmos bleibt und man hat einfach andere Promotions gar nicht anerkannt, oder?
Ja, das war ja selbst, wenn mexikanische oder asiatische Wrestler dabei waren, die ich nicht kannte, wurde halt gesagt, ja, Superstar, aber ich, von meinem Wissen her, war gar nicht so weit zu wissen, dass er von einer anderen Promotion eigentlich kam. Liegt aber, glaube ich, daran, dass wir ja nicht so viele Medien hatten, wo wir uns informieren konnten. Wir hatten halt Fernseher. Ich hatte noch ab und zu das offizielle WWF-Magazin, was ich gelesen habe, vom Kiosk. Aber das war es dann auch. Und dieses Totschweigen war gerade zu der Zeit einfach sehr klug, weil woher solltest du das wissen? Ich habe das erstmal erst gemerkt, dass es überhaupt noch eine andere Liga gibt, als ich per Zufall damals bei DSF eingeschaltet habe nachmittags. Und dann lief da WCW in diesem kleinen Disney-Studio. Und selbst da habe ich das noch nicht als Konkurrenz angesehen. Ich habe das irgendwie als einfach zwei verschiedene Sachen angesehen. Und erst mit dem Anfang der NWO-Storyline, da wurde mir erst richtig bewusst, eigentlich recht spät, scheiße, das stimmt ja, das sind ja Konkurrenten. Also die liefen beide so nebeneinander her. Das eine war für mich diese große Liga, das andere die kleine, die sogar mal hier in der Wuppertal kam, in die Halle. Fand ich super. Aber ja, so richtig Konkurrenz. Ich glaube auch, diesen Twitter-Post, den musste WWE machen, beziehungsweise in Social Media kann man ja nicht alles löschen. Es geht nicht. Du kannst nicht alle Kommentare löschen, da hängst du monatelang dran. Und ich glaube einfach, das war ein sehr kluger Schachzug, dass du halt ein bisschen darauf eingehst. Aber im Fernsehen hingegen machen sie es ja ganz anders. Da drehen sie halt den Ton ein bisschen lauter, wenn mal AEW-Chants kommen. Und cool, da machen sie ja quasi, ja, beziehungsweise einen anderen Ton drüber. Die Chants ein bisschen leiser. Da reagieren sie ja genauso wie früher, weil das ist ein anderes Medium. Das heißt, der vom Fernseher sitzt, heißt nicht zwangsläufig, dass der auch sich großartig über Internet informiert hat.
Also man hat es ja auch teilweise gehabt, dass man, ich glaube, das war bei den Roman Reigns Chants waren es ja auch damals, wo man komplett andere Soundbits irgendwie reingebaut hat oder sonst irgendwas. Das hat man ja auch schon gemacht. Ich weiß, das ist das erste Mal, wo ich mich beim WWF-Programm gewundert habe, dass da irgendwie was von anderen Promotions gesagt worden ist, war damals bei Ric Flair, als der rübergekommen ist zur WWF. Den fand ich damals ganz grauenvoll. Ich wusste nicht, wer der war und ich fand ihn furchtbar schlimm und habe immer empfunden, dass der nicht in das Produkt passt. War ja auch nicht allzu lange da, Anfang der 90er. Aber
der hat sogar den Titel, ne?
Genau, er hat ja damals den Titel mitgenommen, weil ja die NWA noch Schulden bei ihm hatte. Deswegen hat er den Belt jetzt am Anfang mitgebracht und der wurde ja dann verpixelt. Aber er wurde ja da als Real World Champ wirklich auch angekündigt. Und das fand ich eben schon so kurios. Und grundsätzlich, ja, man hat immer versucht, das totzuschweigen. Aber David, du hast natürlich auch gerade ganz recht gesagt, man hatte ja auch schon durchaus so ein paar Kooperationen laufen. Das finde ich übrigens auch interessant, weil in meinem Kopf ist es immer so, dass die WWF eigentlich sehr für sich geblieben ist und neues Talent für sich präsentiert hat. Trotzdem ist es aber so, dass wenn man zurückschaut, dass es da durchaus auch große Kooperationen gegeben hat, sogar mit namhaften Promotions. Beispielsweise hat man von den 70ern bis Mitte der 80er auch mit New Japan zusammengearbeitet und hat beispielsweise Bob Backlund oder Hulk Hogan nach Japan geschickt, zu New Japan, wo dann auch beispielsweise einen Bob Backlund seinen WWF-Champion-Titel an Antonio Inoki damals verloren hat. Das war wohlgemerkt im Jahr, als ich geboren worden bin. Also 1979 ist schon sehr lange her, habe ich nicht live miterlebt trotzdem. Das ist ja eigentlich auch witzig, so direkt.
Schämst du dich nicht?
Na, so ein bisschen, das ist ein bisschen schade. Aber man hat da eben auch andere Talents geholt. Es gab ja sogar damals einen WWE Junior Heavyweight Belt, den es mal ganz kurz gegeben hat, den Tiger Mask zum Beispiel gehalten hat. Das gab's. Ich weiß auch noch, ich glaube, David, du wirst dich auch noch dran erinnern können, das war im Vorfeld vom Royal Rumble 97, wo die ganzen Mexikaner von AAA rübergekommen sind.
Das war übel. Das war der Royal Rumble, den Stone Cold gewonnen hatte.
Genau.
Wo immer wieder Mexikaner reinkamen, wo einer sogar die Regeln nicht verstanden hatte. Der ist nämlich übers oberste Seil rausgesprungen.
Richtiger Great Kali-Move.
Ja, da waren halt einfach mehrere Wrestler, mit denen du als Zuschauer, wenn du es halt nicht wusstest, einfach nichts anfangen konntest. Das war wirklich von einer Promotion. Und deshalb war der World Rumble für mich beim allerersten Mal gucken sehr verwirrend.
Ja, ich fand's auch super anstrengend. Ich hab's auch nicht kapiert in dem Moment. Ich fand die irgendwie ganz cool, weil sie halt abgefahrene Sachen gemacht haben. Aber das war ja der 97er Rumble, der in San Antonio stattgefunden hat. Und da hat man dann eben, klar, die Grenze ist da sehr nah. Da hat man natürlich entsprechende Fans, die auch drauf reagieren. Und da hat man ja Stars wie einen Mil Mascaras, der ja wirklich ein absoluter Megastar ist. Ne? Oder eben einen Cibernético und Pirot hat man damals ja rübergebracht. Und auch einen Hector Garza, weiß ich, hatte man da irgendwo auf der Card. Plus natürlich auch die Minis, die man da reingeholt hat. Aber das war so auch so ein Punkt für mich, wo ich gesagt habe, okay. Bisschen merkwürdig, aber mal gucken. Wir hatten auch eine Zusammenarbeit mit Smoky Mountain natürlich zwischen 93 und 95, was ja dann erst als Konkurrent und später dann eben als Developmental Liga irgendwo funktioniert hat, wo man dann auch Talent rübergeholt hat, zum Beispiel auch, Chris Candido zum Beispiel damit mit ins Boot geholt hat. Man hat ja auch, weiß nicht, 93 Survivor Series plötzlich die Heavenly Bodies gegen den Rock'n'Roll Express gehabt, was gar keinen Sinn gemacht hat. Oder man hatte auch die Steiner Brothers gegen die Heavenly Bodies damals beim SummerSlam natürlich gehabt. Und auch hier, ich als Fan, der nur WWF damals gesehen hat, so Heavenly Bodies haben halt überhaupt nicht für mich ins Schema da gepasst. Das sind tolle Wrestler gewesen, aber sahen halt aus wie Grütze irgendwo.
Ich fand die total.
Ja, natürlich. Waren sie ja auch. Ne?
Aber meine Frage an Kai: Wann hattest du angefangen mit Wrestling gucken? Welchen Jahr? Oder grob?
2002.
Wusstest du da, also warst du direkt WWE-Fan oder wusstest du da auch schon alles klar, nein, da gab es auch andere?
Nee, da war ich ja 7, 8 oder sowas. Das war ja so ein bisschen das, was lief, wurde halt geguckt, ne? Also ich weiß halt auch zum Beispiel, so weil ich weiß ja nicht, was es damals war, ich glaube bei Tele 5 oder sowas war es halt, habe ich dann natürlich WWE geguckt, also Raw lief da, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Ich weiß aber auch von einem Freund, der hat irgendwie, der ist halt nochmal irgendwie 2 Jahre jünger als ich oder sowas, der hat WWE gar nicht wahrgenommen, sondern der hat immer nur TNA gesehen. Weil TNA teilweise irgendwie auf Eurosport lief oder wie auch immer das damals hieß. Also ich glaube, das war eher so dieses, man hat halt das geguckt, was verfügbar war. Das ist ja gar nicht so wie heute. So dieses, also ich sag mal, bei euch war es ja nochmal ganz anders, ne? Da, wo dann irgendwie Sachen
Schwarz-Weiß-Fernsehen und so, ne?
Importiert werden mussten oder sowas, wo es auch, glaube ich, gar kein Fernseher gab, so als LTR teilweise.
Nee, aber ich Daumenkino gehabt die ganze Zeit, wir haben uns so Bücher geschickt und dann
mal geschaut. Komm jetzt mal ernsthaft, du hattest bestimmt auch im Kinderzimmer so einen Fernseher, wo du die Antenne immer bewegen musstest, damit du da deine 5-6 Kanäle drin hattest.
Nee, also wir hatten relativ früh Kabel, aber ich hatte einen Fernseher, das ist auch eine witzige Geschichte, ich hatte einen Fernseher, der ist immer, nicht ausgegangen, aber der ist immer schwarz geworden, weil irgendwie die Bildröhre kaputt gewesen ist und da musste man dann oben auf den Fernseher draufschlagen, damit das Bild wieder kam.
Das war einfach geile Zeit, wo man Sachen noch schlagen konnte, damit sie funktionieren.
Und das war wirklich so, du musst dir halt irgendwas angucken und dann ist das Bild schwarz geworden und so, bam, hast einmal draufgekloppt, dann geht das Bild wieder los, hast dich hingesetzt, guckst 10 Minuten, dann wird das Bild wieder schwarz und nochmal draufgekloppt.
War auch sehr scheiße, wenn wir nachts heimlich Fernsehen gucken. Irgendwann zwei nachts klatscht sein, der Olaf ist wieder wach, guckt wieder Fernsehen.
Fantastisch.
Ja, toll, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie das bei mir früher war, als wir erstmals Kabel bekamen und dann hatte ich Tele5. Und dann konnte ich WWF gucken und vorher konnte ich das nur im Jugendzentrum gucken.
Das war einfach geil, weil auch immer dann so Sexwerbung zwischendurch lief.
Nee, nachts auf Sat.1 lief dann so was anderes.
Ja, das war einfach.
Das war noch 23 Zeit. Uhr.
Ja. Schöne Zeiten, ja, wo wir gerade bei Wrestling-Podcast sind.
Genau, komplett abgedriftet einmal hier, ja, in die Untiefen des, ja, 90er-Jahre-Fernsehens.
Aber guck mal, so unwichtig ist das gar nicht, was Kai da sagt. Man hat ja das geguckt, was lief. Und ich glaube, ja, selbst im Zeitalter vom Internet, du musst ja explizit nach was suchen, um das zu finden. Und ich, ja, glaube auch, dass halt ein TV-Deal, so sehr wir Nerds halt reden, ja, komm, YouTube, die Plattform, die Networks, ist nicht zu unterschätzen.
Das glaube ich halt, also ich glaube halt auch wirklich, dass so, ich sag mal, ich nenne mal so Leute wie uns jetzt einfach so generell diese Internet-Wrestling-Fans, ich glaube halt immer noch, dass wir uns alle viel zu ernst nehmen. Dass wir so denken,
das sowieso,
dass das, was wir irgendwie denken oder schreiben oder ist in irgendeiner Art und Weise wichtig. Also dieses, also diese Casual-Fans, die outnumbern uns halt so unfassbar krank, ne? So dieses, man ist halt nur ein bisschen laut in Anführungsstrichen, wenn man mal irgendwie einen Hashtag zum Trenden bringt, so wie es jetzt diese Woche nach Hell in a Cell war, wo man irgendwie ganz kurz dann wieder dieses Cancel the Network oder Cancel WWE Network getrendet ist. Und man so denkt so, oh, jetzt geht's dann aber an Kragen. Aber es ist ja auch wirklich so, dadurch, dass ich jetzt schon bei so ein paar Events war, egal ob House-Shows in Deutschland oder irgendwas in London oder jetzt auch das SummerSlam in Toronto, also diese Casual-Fans, die sind so groß und die sind auch, also wirtschaftlich gesehen sind die auch viel wichtiger als wir, weil das sind halt so, wie um wieder bei diesem Fußballvergleich zu bleiben, das sind halt die, die Merchandise kaufen, die nochmal ins Stadion gehen und irgendwie ein Trikot kaufen zum Beispiel. So, wenn du einfach mal siehst, wie viele Kinder da sind und wir immer sagen so, oh Mann, wir wollen Härteres, wir wollen TV 14 oder so ein Kram. Wenn du siehst, was da teilweise Eltern für Tüten raustragen, ne? Und nur weil du dann da irgendwie sitzt mit deinem Bullet Club Shirt, was du von, keine Ahnung, irgendwie bestellt hast, von Pro Wrestling Tees oder sowas und denkst du bist der große Zampano. Wir sind halt echt schon verdammt unwichtig und deswegen sind auch diese TV-Deals so wichtig, wie David gerade gesagt hat, weil da dann Leute, die damit gar nichts zu tun haben, da vielleicht hängen bleiben.
Ja, und genau da hat ja Vince zum Beispiel in der Anfangszeit richtig genau angesteuert, diesen Massenmarkt, um, ja, halt die Konkurrenz quasi, diesen Markt wegzunehmen.
Siehst du? Der David, der versteht, wo hier der Podcast hingehen soll.
Nicht schlecht, ne?
Ja, super. Ich bin fast ein bisschen stolz auf dich. Weil natürlich das Gekloppe um TV-Slots, darum geht's eigentlich seit dem Anbeginn des Kabelfernsehens. Jetzt können wir ein bisschen zurückgehen natürlich. Wir haben Territories gehabt. Bei Territories war es ganz oft so, dass man ja quasi räumlich begrenzte Gebiete, in denen dann die Wrestling-Companies eigentlich machen konnten, was sie wollten und dann vielleicht mit den lokalen TV-Stationen eben ihren Deal gemacht haben. Die hatten gute Zahlen, die hatten gute Quoten. Teilweise die Promoter haben sich damit auch wirklich eine goldene Nase natürlich verdient, wenn sie da veranstaltet haben. Und die Wrestler, die da aufgetreten sind, die waren Helden und man hatte natürlich dadurch die Möglichkeit auch gehabt, dass du teilweise, wenn du als Wrestler von einem Territory ins nächste gegangen bist, das hatten wir jetzt beispielsweise beim Road Warrior Podcast, du konntest einfach mal zwei verschiedene Rollen spielen und konntest dir relativ sicher sein zu Territory-Zeiten, also wir sind jetzt so Ende 70er, irgendwo so um den Dreh, Ende 70er, Anfang 80er. Aber du konntest dir relativ sicher sein, dass wenn du von einem Territory ins andere gehst, dass die einen Zuschauer dich, dass du machen kannst, was du willst, weil die anderen kennen dich nicht und die werden nicht beide Produkte sehen, sondern du konntest auf der einen Seite konntest du der Gute sein, auf der anderen Seite der Böse.
Nur mal jetzt für mich zu verstehen, das war halt schon so, dass die dann auch immer nur in gewissen Umkreis Fernsehdeals hatten, ne?
Also genau. Stellst du dir vor wie Regionalliga.
Ja, also das heißt dann ja wirklich so, das ist jetzt einfach nur so ganz als dumm für mich, sagen wir jetzt also irgendwo in Texas oder sowas und da kann auch quasi nur Texas oder vielleicht noch das nähere Umfeld das auch wirklich empfangen, den Sender.
Genau.
Okay. Krass.
Und deswegen, es war ja vor Vince, war ja alles so getrennt, alles für sich.
Ja, ja, genau.
Und er hat dann quasi mal eben kurz versucht, alles zusammenzufassen.
Er war nicht der Einzige, das ist eben auch das Interessante. Es gab natürlich dann auch, es gab natürlich große Sender, ne, Kabelkanäle und so, aber er war auch nicht der Einzige, der dann diese Vision gehabt hat, aber letztlich hat sich dann Vince McMahon mit WWF natürlich durchgesetzt, aber David, weil du gerade schon angefangen hast, es gab ja hier wirklich so ein paar heiße Konkurrenzkämpfe wirklich zwischen den Promotions. Und da können wir vielleicht auch mal so zwei, drei Beispiele nennen. Ich weiß, das ist furchtbar weit weg. Das ist inzwischen schon über 40 Jahre her. Aber nur, um mal so das Gefühl dafür zu kriegen, woher diese Taktiken und diese Methoden, die ihr jetzt eigentlich auch wieder benutzt. Also er, Vince McMahon, S, WWF, WWE. Um das mal so ein bisschen aufzuführen, weil du hast ja gerade Georgia zum Beispiel auch angesprochen. Da war das ja damals auch so, dass man eigentlich lief Georgia Championship Wrestling, wir sind jetzt im Jahr 84, lief auf TBS, also Ted Turners Sender quasi damals. Und da hat Vince McMahon ja einen Deal gemacht mit Ted Turner und den Briscoes damals, dem Besitzer von Georgia Championship Wrestling, dass diese Show, die hieß damals passenderweise World Championship Wrestling, und es war damals einfach so, dass die Briscoes von Vince McMahon, von WWF, $900,000 bekommen haben und einen garantierten Job, beziehungsweise garantierte Jobs bei WWF, um diesen Deal klarzumachen. Wir wissen, die Briscoes haben eine lange Geschichte mit WWE und WWF, haben Ewigkeiten da gearbeitet, und ich glaube auch, dass Gerald Briscoe bis heute sogar noch hinter den Kulissen aktiv ist. Also so weit her rührt das schon. Ja, und für Georgia Championship Wrestling hat das dann hier wirklich das Ende bedeutet. Also man hat den quasi den TV-Spot unter dem Arsch weggekauft, und der Booker damals, das war Ole Anderson, der hat nicht gewusst, was da passiert. Und de facto war es, ja, David, erklär mal, was dann quasi
Zuschauer passiert. Nee, erklär du ruhig, weil sonst bringe ich es durcheinander.
Dann erklär ich es weiter. Also Vince McMahon hat sozusagen damals den TV-Slot von Ted Turner gekauft und die Company von den Briscoes. Und das hat unter anderem dazu geführt, dass viele das gar nicht mitbekommen haben. Also viele, meine ich, mit verantwortlich auch von Georgia Championship Wrestling. Und das Beste war dann, das ging dann als der sogenannte Black Saturday auch wirklich in die Wrestling-Geschichte ein. Das war der 14. Juli 1984. Da haben sich die Fans dann eben auf World Championship Wrestling, so hieß die TV-Show damals, gefreut, haben eben erwartet, dass da die großen Stars, unter anderem ja Leute wie Dusty Rhodes haben wir da gehabt, Ric Flair und so weiter und so fort, dass das da über den Sender läuft und die großen Stars kommen. Aber im Endeffekt lief dann eben ein WWF-Programm, und damals dann wirklich mit alten Squash-Matches. Die haben da einfach mal was zusammengeschnitten, um sozusagen ihr Produkt hier in den Markt zu bekommen. Und ja, wenig verwunderlich ist natürlich diese Umsetzung hier dann gescheitert. Also sprich, die WWF-Version, WWF World Championship Wrestling, hat nicht funktioniert. Es ist bei den Zuschauern nicht angekommen. Zum einen, weil die natürlich was anderes gewohnt waren, und zum anderen, weil es eben ja auch ein großteils eine Recap-Show gewesen ist. Interessant ist allerdings, und damit kommen wir dann zum nächsten Punkt, dass Vince McMahon quasi ein Jahr später, oder noch nicht mal ein Jahr später, im März 1985 diesen Samstagabend TV-Slot, aber wohlgemerkt nicht Georgia Championship Wrestling, später an jemanden namens Jim Crockett verkauft hat. Und der sollte im späteren Verlauf nämlich auch noch eine sehr große Nummer sein, nämlich ein großer Rivale um den Markt. Gerade in den 80ern entbrannte dann wirklich auch ein großer Krieg, muss man so auszudrücken, um die Territories und vor allem auch um die Vorherrschaften. Da war natürlich dann auch ein Promoter namens Jim Crockett natürlich da auch ganz federführend, der dann später auch versucht hat, sozusagen einen Gegenpol zu Vince McMahon und der damaligen WWF zu bilden. Und das ist eben auch das Interessante. Man hat dann wirklich das Gefühl gehabt, dass hier zwei große Blöcke aufeinandertreffen, und am Ende der gewinnt, der vielleicht der klügere und vielleicht auch ein bisschen der ruchlosere Businessman oder Businesspartner gewesen ist. Also da gab es da noch.
Ich wollte sagen, vor allen Dingen gewissenlosester.
Ja.
Weil du musst ja absolut. Ich habe es ja jetzt erst auch gelesen. Ich wusste das wirklich nicht alles, wie skrupellos halt auch Vince vorgegangen ist. Also es gab halt Jim Crockett's Promotion, das war NWA, ist richtig, ne?
Ja.
Und WWF halt. So, und NWA kündigt halt ein Pay-Per-View an, und Vince macht genau zeitgleich dann auch ein Pay-Per-View. Allerdings so, dass er die Verträge, vergleichbar mit, ist halt ein schöner Vergleich, mit Star Wars Imperium schlägt zurück, wo er einfach mal kurz den Plan ändert. Und dann halt sagt, nee, wartet mal, wenn ihr jetzt meine haben wollt, meine Sendungen, dann dürft ihr halt nicht die andere haben und Co. Also er hat halt Druck ausgesetzt, und im späteren Verlauf dann ja auch so. Eigentlich haben die beiden ja wirklich Privatfehde gehabt. Es ging ja um die absolute Vorherrschaft. Der eine macht ein Pay-Per-View, der andere macht Free-TV. Und umgekehrt genauso. Und immer zum selben Zeitraum. Es ging immer um den Massenmarkt. Und später ja auch sogar die Hallen.
Genau, was du gerade angesprochen hast, das war quasi der Kampf zwischen, ich meine, es war Starcade, war es nicht Starcade?
Starcade,
genau, ja. 87
gegen die Survivor Series.
Gegen die Survivor Series, genau. Und im Endeffekt sind halt beide auf den Arsch gefallen dabei. Also Survivor Series hat sich nicht gut verkauft. Aber wie du gerade richtig gesagt hast, also das war dann schon der Anbeginn der Pay-Per-View-Zeit. Sprich, da ging es da wirklich um die kaufende Masse, die dann, mit denen sie dann Geld verdient haben. Und da hat.
Entschuldigung. Der nächste, das finde ich halt noch heftiger mit Royal Rumble. Dass halt die Crockett Promotion wollte ein Pay-Per-View haben. Also ein Pay-Per-View, damals war es halt so, damit hast du das Geld verdient.
Ja.
Und was macht Vince? Haut einfach eine Free-TV-Show raus, und zwar den Royal Rumble.
Genau, das war der erste, der lief dann in Free-TV, genau.
Und das ist halt echt hart.
Es wirkt ja schon so, jetzt weil man gerade auch gesagt hat, man muss da skrupellosere sein, dass ein Vince auch immer, auch eine Sache, die man vielleicht heute in auch irgendwie ihm ankreidet, weil das heute nicht mehr macht, dass ein Vince McMahon damals extrem krasse Risiken eingegangen ist, oder?
Ja, ja, klar.
Also mit diesem, so ich hau jetzt einfach mal Geld raus. Also da wurde auch bestimmt auch Geld ausgegeben, was noch gar nicht verdient war. Also wenn du sagst, so, dann wurde da irgendwie ein TV-Deal gekauft oder jetzt hier, dann packen wir unser Produkt lieber ins Free-TV und machen da kein Pay-Per-View draus, damit es halt mehr Leute sehen können, damit wir damit konkurrieren können. Das waren auch alles schon, also jetzt zumindest klingt das für mich so, extreme wirtschaftliche Risiken.
Natürlich. Und vor allen Dingen WCW hat da später im Monday Night War ja im Grunde genommen Ähnliches ja auch versucht. Die Pay-Per-Views von WCW haben sich nicht gut verkauft, weil die halt sich so auf die Ratings fixiert haben und dann lieber halt die Dream-Matches im Free-TV rausgeballert haben. Aber da verdienst du kein Geld. Und die sind zum Beispiel mitunter daran gescheitert. Und Vince ist wirklich sehr große Risiken eingegangen. Aber zu einer Zeit, er hatte auch, ich glaube, da gehört auch ein bisschen Glück dazu. Und bei Vince kam halt vieles zusammen. Skrupellosigkeit, Mut zum Risiko, das brauchst du halt. Und
ja.
Einer musste sich ja durchsetzen. Und ich glaube, das war Vince einfach klar, dass der sich durchsetzt, der hat es einfach erstmal geschafft. Der ja. hat dann einfach diesen großen Markt. Einer muss dabei zerstört werden.
Wir haben hier noch zwei Beispiele so ein bisschen recherchiert. Und das eine ist natürlich die Sache, wo sich dann wirklich mehrere Promotions zusammengetan haben damals. World Class Championship Wrestling mit Jarrett aus Memphis und Vern Gagne's AWA damals wollten einen großen Event Super Clash 3 mit Jerry Lawler gegen Kerry Von Erich damals veranstalten. Und was ich gar nicht wusste, muss ich zugeben, ich wusste nicht, dass Kerry Von Erich, der Texas Tornado wohlgemerkt, dass der bei einem Motorradunfall einen Fuß verloren hat. War mir komplett unklar und dass der quasi auch, als wir den bei der WWF später gesehen haben, dass der mit einer Prothese im Schuh rumgelaufen ist. Also er hat 86 seinen Fuß verloren und ab da hat er quasi mit einer Prothese gekämpft. War mir vollkommen neu, habe ich nicht gewusst.
Und so, dass es keiner merkt, das war halt wichtig.
Genau. Und man wollte da eben eine große Show veranstalten und da hat Vince McMahon so unter vorgehaltener Hand einfach mal der Illinois Athletic State Commission quasi einen Vorschlag oder einen Tipp gegeben, so dass man doch mal überprüfen sollte, ob es denn sinnvoll wäre, dass Kämpfer im Staat Chicago überhaupt erlaubt ist, die quasi eine Prothese haben. Also er hat quasi versucht zu verhindern. Ja, aber um diesen großen Main-Event zu verhindern, damit die da weniger Tickets verkaufen. Und das ist halt eben so eine Geschichte. Er hat auch später beispielsweise Madison Square Garden. Wir haben noch
das ist heftig.
Im vergangenen Jahr haben wir eben noch drüber gesprochen, wie ikonisch das ist, dass Ring of Honor und New Japan im Madison Square Garden veranstaltet haben. Auch da gab es wiederum einen Fall, dass Vince McMahon quasi so eine Art Monopol für Wrestling-Veranstaltungen auf dem Square Garden gehabt hat, nämlich indem er einfach mal so eine Art, ja, so Druckmittel, aber zugleich eine Vertragsklausel mit eingesetzt hat, dass quasi WWE in einem Rahmen von 1 bis 3 Monaten die einzige Promotion sein darf, die in dem Madison Square Garden veranstaltet und hat damit das Management unter Druck gesetzt.
Ja, vor allen Dingen haben die ja, WCW hatte vor, eine Show da zu machen mit eigentlich dem Traummatch schlechthin, was jeder wollte, wäre Hogan gegen Flair gewesen.
Ja.
Und eigentlich echt etwas, was die Fans ersehnt hätten, wo halt WCW wirklich richtig dick Presse bekommen hätte. Und da hat halt Vince einfach genau diese Karte gezogen. Für ihn, hey, wir haben doch hier das Recht als Erster. Und dann haben die halt eine Show abgeliefert, die halt nicht sonderlich doll war, aber Hauptsache die Konkurrenz konnte nicht.
Aber weißt du, was da das große Match gewesen ist dann übrigens?
Diesel gegen Bob Backlund.
Genau. Das ominöse 8-Sekunden-Match, wo Kevin Nash den Titel gewonnen hat. Das
aber war es dieses Jahr nicht ähnlich? Also gab es da nicht auch so Probleme um irgendwie?
Es gab auch mal, ja, ja, klar.
Also weil ist nicht dieses Jahr irgendwie, wer war's? New Japan im Garden aufgetreten?
Genau, das waren New Japan und Ring of Honor bei der G1 Supercard. Das war in diesem Jahr, ja.
Ja, und da gab es doch auch dieses Hin und Her, wo dann die WWE doch auch als versucht hat, mit allen Mitteln das zu verhindern. Was dann genau aber nicht verhindert wurde, ja.
Genau.
Nur nicht so krass. Also früher, ich meine, der Kampf ging ja so weit, dass sie ja sogar bei den House-Shows, also diesen wöchentlichen Shows, die halt in verschiedenen Städten stattfanden, dass halt Vince quasi dafür sorgte, dass zufälligerweise seine Promotion dann auch dort kurz vorher eine Show hatte und durch die Vertragslaufzeit durfte dann so und so viele Tage danach gar keine andere Show mehr da laufen mit Wrestling und dadurch halt eigentlich alles bombardiert, was die Grundlage für die Konkurrenz war.
Genau. So ist es. Das sind nur mal so ein paar ältere Beispiele. Und wenn wir jetzt natürlich dann irgendwie den Monday Night War weiter fortschreiten, da haben sich ja beide nichts geschenkt, sage ich jetzt mal. Also haben sich ja sowohl WCW als auch WWF, was so die Winkelzüge angeht, nichts geschenkt. Haben wir schon tausendmal drüber gesprochen. Ne? Das reicht ja von den dem Nachtreten von WWF, Huckster und Nacho Man Segmenten bis hin zu dem, wir haben es schon in Head-to-Head besprochen, der WWF Women's Belt im Mülleimer bei WCW Nitro. Wir haben Beleidigungen von einer Promotion zur nächsten und man hat natürlich bei der WWF auch direkt versucht, zu Beginn des New World Order Angles auch gleich einfach die WCW zu verklagen, weil sie gesagt haben, hey, das ist doch hier eigentlich, ist doch Scott Hall, ist doch nicht Scott Hall, das ist doch Razor Ramon. Und über Jahre hatten sie dann ja wirklich auch einen Lawsuit laufen, der dann aber eigentlich zu keinem vernünftigen Ende gekommen ist. Und stattdessen hat WWE ja das mehr oder weniger dann gütlich sein lassen. Wohlgemerkt im Sinne, also im Gegenzug haben sie dann das Recht bekommen, ein Gebot auf die Inhalte der WCW abzugeben, sollte diese jemals zum Verkauf stehen.
Ja, das war schon nicht unklug. Aber ich finde bei der Zeit am wichtigsten, dass halt beide Promotions das vor der Kamera
ja
so extrem gezeigt haben. Weil das habe ich halt nie erlebt. Das war halt eben kein Totschweigen oder mal leichtes Sticheln, sondern das war ja teilweise sogar Hauptthema in den Weeklies, dass halt, oder die Invasion von DX, dass die halt rübergefahren sind zur Halle, wo gerade WCW war. Das war ja die pure Konfrontation, aber vor laufender Kamera.
Absolut, ja.
Aber das ist doch auch schon irgendwie so ein Drahtseilakt, oder? Also, weil auf der einen Seite kannst du natürlich sagen, so bei diesem, bei so DX-Segmenten, oh Mann, meine Promotion ist die coolere. Also, ich glaube, da gab es doch sicherlich auch damals, dass man gesagt hat, oh nee, ich gucke nur WCW, oder andere gesagt, oh nee, ich gucke nur WWF. Dass man so dieses, ja nee, ich gucke das coolere, nee, das ist kacke, was du guckst oder sowas. Aber letztendlich ist es hier auch, wie gesagt, mit so DX-Segmenten, dass du zum einen sagst, oh guck mal hier, die Promotion, die ich verfolge, die ist ja viel geiler. Aber das ist auch das Risiko sehr groß, dass dann Leute sagen, ja, wenn so häufig die Konkurrenz, jetzt zum Beispiel die WCW, erwähnt wird, dann gucke ich da doch mal rein.
Ja, und genau ja, das ist ja der WCW passiert. Die haben ja zum Beispiel damals verraten, dass
Mick
Foley seinen Titel gewinnt, ja, genau, Mankind. Und dann haben mal eben, glaube ich, 600.000 in dem Moment alle rübergeschaltet. Genauso wie halt dieser Engel von DX, als sie rübergefahren sind. Das war sehr klug gemacht. Das hatte halt auch einen gewissen Stil und im Grunde genommen hatte WCW dann keine Chance, weil egal, was sie gemacht hätten, wären schwach dargestellt worden. Umgekehrt hingegen hat zum Beispiel Eric Bischoff eine offene Konfrontation oder einen Kampf gefordert gegen Vince. Das und das super. Hingegen war zum Beispiel immer peinlicher, weil das wurde durchgezogen, obwohl es halt gar keinen Sinn hatte. Also, wie du halt sagst, dieser Drahtseilakt und glaub daran, finde ich halt, ist WCW gravierend gescheitert.
Ich glaube eben auch, dass wenn die Konkurrenz einen großen Teil in deiner Show ausmacht, glaube ich, machst du irgendwas falsch. Weil klar ist hier und da mal ein Schuss, ist glaube ich gerade für die Fans, speziell in der heutigen Zeit, aber damals auch, weil es eben neu gewesen ist, ist glaube ich schon cool. Ich meine, das hat AEW ja auch gemacht bei All In damals mit dem Thron, den Cody da zerschlagen hat. Da ist ja schon, die Kampfansage ist ja schon da. Ich glaube, das kann man machen, aber es darf nicht der einzige Aufhänger für deine Show sein. Wenn man das Gefühl hat, dass quasi die Konkurrenz stärker stattfindet als das eigene Produkt, dann hat man ein Problem. Und das hat WCW hinterher gehabt. Das hat ja auch einen Eric Bischoff später selber zugegeben, dass er auch viel zu sehr auf die Ratings geachtet hat. Am Anfang sich dann viel zu geil fand und am Ende dann eben auch die komplette Kontrolle verloren gehabt hat. Ich glaube, das darfst du mal machen, aber du darfst es halt eben nicht ständig machen. Weil ansonsten machst du das Gegenprodukt eben auch interessant für die Zuschauer, die du hast, und dann schalten die eben um. Wie ihr gerade richtig gesagt habt, das berühmteste Beispiel ist diese Mankind-Geschichte. Und wie das dann ja weitergegangen ist, wissen wir ja. Ich meine, die WCW ist ja in sich selber zusammengebrochen, mehr oder weniger. Die WWF hat damals auch natürlich mit der ECW zusammengearbeitet, hat ja auch Betrag XY, das habe ich bis heute nicht ganz rausgekriegt, wie viel man da monatlich rübergeschaufelt hat, aber hat auf jeden Fall die ECW finanziell unterstützt, um auch so eine Art Gegenpol zu bilden und um auch Talent rüberzuholen. Hat ja sogar phasenweise Talent ausgetauscht damals. Wir erinnern uns zum Beispiel daran, dass ja ein Taz zwischenzeitlich rübergegangen ist, um den ECW-Title zu gewinnen von einem Mike Awesome, der damals ja zur WCW übergelaufen ist. Also ganz kuriose Geschichte, wo damals quasi ein WWF-Wrestler hat den ECW-Title von einem WCW-Wrestler gewonnen. Also total wirr eigentlich. Aber
kann ich da ganz kurz was einwerfen?
Nein, doch, natürlich.
Weil das mit den Talenten, das finde ich zum Beispiel ein sehr gutes Argument, weshalb ich denke, dass WWE in den nächsten Jahren auch keine Promotion mehr kaufen wird, weil WWE hat ja immer mit Wrestling-Ligen kooperiert, um quasi Wrestler zu kriegen, die sie halt nicht hatten. Beispielsweise Cruiserweights. Das ist halt für mich das Paradebeispiel einfach. Sie hatten keine Cruiserweights und wollten das, weil die Konkurrenz hatte das. Aber mittlerweile ist es ja so, dass WWE eigentlich so aufgestellt ist, eben durch diese Vertragspartner und durch das eigene Mikrokosmos-Ding, dass sie ja eigentlich alles abdecken können, wenn sie wollen.
Genau. Das ist halt so. Die brauchen keine Promotion mehr, mit der sie zusammenarbeiten, weil die haben alle selber. Oder wenn sie was nicht selber haben, dann gucken sie, dass sie die Leute wahlweise direkt verpflichten oder abwarten oder irgendwie rauskaufen.
Da ist, glaube ich, eine Frage. Also halt gerade zu der Aussage, dass WWE keine Promotions mehr kaufen wird. Also die Frage jetzt auch zum Beispiel gerade an dich, Olaf, wie du zu der Aussage stehst. Wenn man so als Indie-Fan momentan an zum Beispiel an Progress oder an WXW denkt, wenn man sich dann so denkt, ja, vielleicht kauft sich die WWE da doch irgendwie rein, um aus Progress auch noch mehr irgendwie NXT UK zu machen oder sowas. Also weil, also diese Partnerschaften, werden wir gleich auch nochmal, denke ich, noch dazu kommen, die da jetzt auch so mit einem Evolve oder mit einem Progress bestehen, die werden ja auch irgendwie immer enger, hat man das Gefühl, oder bringen immer mehr Limitierungen mit sich.
Ja.
Also die Frage, ob dann der Einfluss immer mehr wächst, dass du dann irgendwann sagst, das ist quasi schon WWE. Nur unter einem anderen Namen dann vielleicht. Oder irgendwann auch vielleicht dann wirklich unter dem Namen WWE.
Ich glaube, dass man noch Promotions kaufen wird. Wir haben ja gerade speziell über Talents gesprochen eigentlich oder Zusammenarbeit. Ich glaube, dass WWE trotzdem irgendwann wieder Promotions kaufen wird. Aber aus einer anderen Motivation heraus. Sondern ich glaube wirklich, dass die Motivation dann da ist, Expansion in andere Märkte und da wieder was Neues aufzubauen, um da einfach noch weiter zu wachsen. Plus natürlich auch Zugriff auf Videobibliotheken und all sowas für die Erweiterung des WWE-Networks. Das darf man eben auch nicht unterschätzen. Damals war die Motivation, mit anderen Promotions zu paktieren quasi, eher um ein frisches Programm zu bieten und um neue Einflüsse zu gewinnen. Vielleicht auch, um hier und da mal neue Demografien zu erreichen, wie beispielsweise hier mit den AAA Talents einfach vielleicht so ein bisschen mehr in den spanischen, mexikanischen Markt irgendwo vorzudringen. Das könnt ihr mir da vorstellen. Bei ECW-Kooperation damals war es natürlich eine reine Geschichte, dass man hier ein zusätzliches Gegengewicht zur WCW haben wollte, weil man gemerkt hat, wenn jetzt die ECW pleite geht, dann könnte es ja auch sein, dass die WCW einfach einen Teil der Talents holt. Das hat die WCW ja damals ja auch gemacht. Heutzutage, glaube ich, geht das eher dann in Richtung, wie du gerade schon richtig gesagt hast. Man möchte noch stärker den Fuß in bestimmte andere Märkte bekommen. Und da geht ja auch die Entwicklung inzwischen ganz klar hin bei Progress oder bei anderen Promotions. Da glaube ich schon, dass man da dieses. Wir wissen alle nicht genau, was in diesem Partner-Promotion-Vertrag wirklich drinsteht. Da geistern ja sehr viele Geschichten durch das Internet. Aber da wird der Weg eindeutig dahin gehen, dass man mehr Kontrolle hat und dass man wahrscheinlich auch mehr Einfluss nicht unbedingt darauf hat, welche Leute doch, sagen wir es mal so, dass man mehr Einfluss hat, welche Leute hier verstärkt eingesetzt werden. Weil ich glaube schon, dass man da sagt, hier könnt ihr bitte den häufiger mal einsetzen, könnt ihr den Brenner bei euch trainieren, damit da eben was vorangeht. Das glaube ich eben schon, dass sowas passieren kann. Aber alles im Hinblick auf zusätzliche weltweite Expansion. Damals war es eher auf USA bezogen, jetzt inzwischen ist es dann eben weltweit. Das ist so meine Erklärung dafür.
Kann ich mal auch was fragen?
Ja.
Und zwar, wie macht denn das AEW? Haben die auch ein Netzwerk oder Partnerschaften oder wie ist das?
Ich weiß nicht über echte Partner Bescheid. Also es gibt natürlich Promotions, mit denen sie zusammenarbeiten. Sie sagen ja grundsätzlich, dass sie ja eigentlich für jede Kooperation offen sind, wie wir jetzt ja zuletzt gesehen haben. Kai, wie ist die? Southside Wrestling?
Southside Wrestling, ja. Das ist, ja. Hast du das eigentlich mitbekommen, David?
Wo die da bei der House-Show waren, wo dann Jericho kam oder so? Oder was meinst du?
Nee, wo hat super viele Wrestler angekündigt. Also das ist wirklich so ein komplettes Ding für David.
Super, dann erzähl mal.
Weil das war ja auch schon wie so ein Angriff oder Konkurrenzmove von AEW. Und zwar war es halt so, dass Southside Wrestling die hatten ihre Jubiläumsshow, glaube ich, und das war auch gleichzeitig die Farewell-Show, wenn ich mich nicht irre. Also, dass halt die Promotion aufhört. Und weil es halt eine Promotion aus UK ist, sind halt auch super viele UK-Talente da irgendwie groß geworden, die jetzt bei NXT UK sind. Dann haben sie halt dann, die haben irgendwie bei WWE angefragt, haben gesagt, hier an dem und dem Tag ist unsere Show, wir wollen den haben, weil die einfach einen krassen Bezug zu unserer Promotion haben, weil die super wichtig für uns sind und auch für unsere Fans. WWE hat gesagt, ey, klar, kein Thema, könnt ihr haben, das und das, haben es dann irgendwie geklärt. Und dann hieß es jetzt, ich glaube, die Show ist Ende Oktober, wenn ich mich nicht täusche. Und dann hieß es dann jetzt irgendwie einen Monat vorher, ach übrigens, wir haben da irgendwie Tapings, wir brauchen den. Und dann waren irgendwie von x Leuten fast alle nicht mehr verfügbar. Und auf einmal stand da halt, Southside als Promoter gesagt, ey, wir haben halt angefragt und jetzt sind sie weg und wir können ja auch nichts dagegen machen, weil WWE, ne, Markt macht. Und dann stand man irgendwie so ein bisschen wie Ochs vorm Berg. Und dann war auch Fans natürlich enttäuscht gewesen, weil Karten verkauft. Und dann hat auch irgendwie jemand, einer dieser Fans, Cody angetwittert. Und du weißt ja, wie es ist heutzutage, dann schaukelt es jetzt irgendwie hoch auf Twitter. Und auf einmal hieß es, so in einem Tweet von Cody, ja, wir gucken mal, wie wir aushelfen können. Und dann irgendwie einen Tag später kam dann die Ansage, dass AEW Cody Rhodes und Brandy rüberschickt, MJF und Sean Spears, also Ty Dillinger. Und das ist natürlich ein krasser Move, um dich beliebt zu machen, in einer Situation, wo die WWE sich unbeliebt gemacht hat, ne?
Ja, vor allen Dingen stellst du dich als nicht so bürokratischen Riesenkonzern dar.
Ja, du bist halt der Good Guy, ne? In dem Moment.
Eieiei, kluger Move.
Ja, kannst halt nur gewinnen, ne?
Genau das. Aber man merkt ja eben auch schon, dass man bei AEW natürlich irgendwo sein Netzwerk versucht aufzubauen. Ne? WWE und hat das Netzwerk, ja.
Das machen natürlich nicht nur aus reiner Nettigkeit. Also
nee,
das ist jetzt
nicht.
Ja kein Fanservice, sondern die wissen halt auch schon, was sie dann für eine Reaktion im Netz von den Fans bekommen.
Absolut. Was haltet ihr davon, dass man jetzt auch bei AEW beispielsweise diese Dark Matches quasi ausstrahlt als neue YouTube-Show? Ja, die kann man sich jetzt ja ganz normal kostenlos auf YouTube anschauen und einfach eine Stunde Wrestling-Matches, die bei TNT nicht gelaufen sind. Ich finde das eine ganz nette Geste. Also war zum Beispiel Darby Allin gegen Shima, war jetzt in der allerersten Ausgabe, war jetzt da zu sehen. Ich finde das eine coole Art und Weise, wie man eben auch seinen Under- und Mitkadern, die vielleicht jetzt nicht unbedingt immer im Einsatz sind, aber wie man die präsentieren kann und obendrein eben auch noch sein Social-Media-Standing hier schüren kann. David, Social-Media, bist du hier der Experte für? Was sagst du dazu, dass man jetzt quasi nochmal so das, was sonst nicht zu sehen wäre und nur für die Zuschauer live vor Ort zu sehen wäre, dass man das jetzt nochmal veröffentlicht?
Ist das super klug. Also zum einen für die Wrestler ist natürlich eine tolle Sache. Ich denke halt eher aus Unternehmersicht, das ist das Klügste, was du machen kannst, weil die Produktionskosten sind eh identisch, die Halle ist voll. Und das ist für dich eigentlich eine super Eigenwerbung, die dich halt nicht wirklich viel kostet, sondern halt stattdessen eher deine Reichweite deutlich erhöht und Leute dazu bewegen könnte, oh, guck mal die Stimmung da, oh, guck mal die Matches da, huiuiui, gefällt mir, ich schalte mal ein. Und AEW ist nun mal noch nicht so bekannt. Und das, was sie halt machen, ist ganz klug, weil eigentlich ist es ein bisschen analog zu Vince damals, sie versuchen halt, die Zielgruppe, die sie haben, zu erweitern. Und auf YouTube sind halt noch mal andere Leute da, als die, die es eh schon angefixt sind.
Plus, ich finde, man versucht auch geschickt die neuen Wege, die man jetzt aktuell hat, egal ob es jetzt Twitter ist oder weiß nicht, andere Social-Media-Kanäle oder jetzt eben dann auch wieder YouTube ist, versucht man da schon noch mal verstärkt zu nutzen, um auch sein Produkt in der Gänze gut zu präsentieren. Das finde ich derzeit sehr geschickt.
Ja, nicht nur das, es ist vor allen Dingen, die wollen ja ein gewisses Image haben. AEW sagt ja, ey, wir machen das mit euch zusammen, wir sind ganz anders, wir sind halt auch Wrestling-Fans und Co. Und auch dieses Beispiel mit Cody, das halt auf Twitter geantwortet hat und dann Reaktion, das ist halt noch mehr dieses, nicht nur Good Guy, sondern halt, ey, das ist einer von uns. Der ist halt nicht, der ist nicht so weit weg.
Wenn du jetzt zum Beispiel Being the Elite guckst, da siehst du ja auch, die haben halt Social Media und Internet komplett verstanden, ne? Also dieses.
Ja, die sind genau die Generation halt.
Ja, genau, das ist halt dieses super viele Insider und hier und da irgendwelche Witze.
Internet-Memes,
ja.
Können sie.
Und was halt echt krass ist, man muss jetzt mal kurz gucken, weil ich gerade auf dem YouTube-Kanal von AEW bin. Ich glaube, das ist jetzt seit fast einem Tag irgendwie 18 Stunden online, also AEW Dark. Und das hat Stand jetzt 350.000 Klicks. Das ist echt gut, ne? Also
das ist richtig gut.
Also das ist halt wirklich richtig, richtig gut.
Da, also gerade auch für eine neue Wrestling-Promotion, die jetzt erst quasi, seit einer Woche, also wir nehmen den Podcast hier am Mittwochabend auf, quasi kurz vor der zweiten Ausgabe von AEW Dynamite. Das ist eben auch echt interessant, dass sie jetzt quasi da schon so eine Reichweite haben, dass die den Buzz haben sie kreiert und die müssen jetzt darauf weiter reiten, während WWE, so hat man ja das Gefühl, gerade bei Social Media, von einem Shitstorm in den nächsten gerät. Das ist so ein bisschen bitter. Ich glaube, das hat sich auch, ich habe mal Interview, ich weiß nicht mehr.
Aber normal.
Ja, es ist natürlich die Größe auf der einen Seite.
Es ist vor allem der Etablierte, es ist der etablierte, ja. Führer. Und alles, was etabliert ist, kritisierst du gerne.
Ja.
Du kritisierst doch nicht den Führer. Doch, mach ich.
Nee, aber ich habe auch mal, ich weiß nicht mehr, mit wem das Interview gewesen ist. Ich meine, war es Flair, war es Hogan, ich weiß nicht mehr. Aber da wurde eben auch mal gesagt, dass wenn du als Wrestling Company heiß bist und du bist beliebt, dann musst du halt gucken, dass du da mitschwimmst. Und dann bist du das auch erstmal. Und das dauert eine ganze Zeit lang, bis das abgeebbt ist. Und da musst du dich wirklich bemühen, dass das wirklich nicht mehr so ist. Ne? Also wir haben es bei der WWF gesehen, oder bei WWE gesehen. Die waren so lange der heiße Scheiß, dass das ging wirklich über zig Jahre, dass das Ding ein gutes Image gehabt hat. Und mittlerweile hat man es eben so ein bisschen verloren. Und da sind wir wieder auf der Kehrseite, was das angeht. Und das ist nämlich der Aspekt, wenn du erstmal als Wrestling-Promotion kalt bist, dann ist es ein riesengroßer Haufen Arbeit, wieder heiß zu werden, weil du all das, was du vorher an Fehlern gemacht hast, um kalt zu werden, weil du das erstmal wieder aufräumen musst.
Und ja, du bist dann in dieser Entschuldigung, red du weiter.
Nee, ist alles gut. Deswegen, du musst quasi doppelte Arbeit leisten. Du musst erstmal gucken, dass dein Produkt wieder heiß wird und zugleich musst du die Scherben aufkehren, die du vorher verursacht hast.
So. Ja, vor allen Dingen hast du halt den Status bei den Fans und Zuschauern. Wenn die gefrustet sind, ist es eigentlich fast egal im ersten Moment, was du halt machst. Weil wenn du jetzt zum Beispiel dasselbe Produkt versuchst weiterzumachen, wird das kritisiert. Änderst du zu viel, wird halt kritisiert, ja, warte mal, ich will doch das sehen, was ich immer möchte. Ihr versteht mich nicht. Und Co. Also es ist wirklich sehr, sehr schwer, wenn du da in diese Spirale reinkommst, ja, da wieder rauszukommen. Genau. Was du halt sagst, eigentlich musst du dann nämlich wirklich mehrere fantastische Shows hintereinander abliefern, die richtig triggern. Und wenn du das nicht schaffst, dann hast du halt das Problem, dass da schnell ein kleiner Konkurrent ist, der diesen heißer Scheiß-Status hat und gerade jüngere Erwachsene, mal ganz ehrlich, du gehörst halt lieber zu denen, die halt den geilen heißen Scheiß machen, als zu denen, guckst du immer noch das? Was? Ist es auch gar nicht mehr so in?
Das ist halt auch, also ich finde gerade diese Sache mit der Spirale ist das Schwierige, ne? Wenn du einmal in so einem Negativ-Trend bist, dass du auch sehr stark gehatet wirst von, egal wie, Fans oder sowas oder Internetkommentaren, ist ja egal, da halt wieder rauszukommen. Ich meine, und das ist ja eine Sache, die irgendwie Olaf sehr gut geschrieben hat. Ich glaube, das war in unserer Gruppe. Wenn man sagt, wenn man jetzt mal in dieser jetzigen WWE auch irgendwie Hate-Welle, die es gibt, die jetzt auch gar nicht mehr so schlimm ist, wie sie noch vor einem Jahr war, finde ich. Vor einem Jahr war es sogar noch um einiges schlimmer. Wenn du jetzt mal so Sachen bringen würdest, wo man sagt, oh Mann, das waren die geilsten Sachen im Wrestling, wie zum Beispiel so eine Attitude Era, das wird jetzt auch negativer aufgefasst werden. Weil die Leute jetzt einfach so eine Grundeinstellung haben, die anders ist, als sie noch damals war.
Klar.
Ja, also es wäre auf jeden Fall schwieriger. Ich weiß halt nicht, ob, wenn man das konsequent durchzieht, anders ist. Man muss aber auch dazu sagen, zumindest subjektiv aus meiner Sicht, die WWE lässt aber auch ein Fettnäpfchen nach dem anderen nicht aus. Ne?
Das stimmt.
Also das ist einfach unglaublich, was da an PR-Fails gemacht werden. Und auch jetzt auch Hell in the Cell kann man diskutieren und so weiter. Aber die Art der Kommunikation und Umsetzung, das ist halt wieder so Wasser auf die Mühlen.
Ja, das ist halt wie dieses, wo du sagst, ey, ihr seid so ein großes Unternehmen und dass man dann nicht mal logisch oder nachvollziehbar oder schlau auf irgendwas reagiert wird, sondern eher so dieses Totschweigen. Also ist halt die Frage, vielleicht war es auch das Beste, was sie machen konnten, ne? Weil ich sag mal, wäre jetzt ein Rollins bei Raw rausgekommen, die hätten ihn halt umgebracht, glaube ich. Also das hätte, glaube ich, wirklich Roman Reigns Zustände angenommen, ne?
Jetzt. Ja, aber es ist halt, wie soll man sagen, ich habe ein bisschen das Gefühl, man, das ist alles rein subjektiv, was wir sagen, im Vergleich zu vorher, aber AEW hat halt wirklich eher das Gefühl, wie die Stimmung so ist und weiß auch, wie Social Media funktioniert, und bei WWE habe ich halt das Gefühl, als wenn da in Anführungszeichen alte Männer sitzen würden, die halt auch Social Media benutzen, nicht wissen, wie das funktioniert und auch nicht wissen, wie man heutzutage kommunizieren sollte und halt noch oldschool beispielsweise irgendwas totschweigen oder wie damals bei den Buhrufen von Roman Reigns, wir manipulieren einfach und total unterschätzen, was das für ein Feuer auf diese Spirale ist.
Ja, das sind die gleichen Leute, die auch das Jugendwort rausbringen übrigens. Sie sind die gleichen alten Männer.
Ja, genau sowas halt. So alte Leute, die dann was ich, ein Onkel, der zu dir kommt und dann irgendwie sagt YOLO und du einfach nur denkst, oh mein Gott, bitte hör auf.
Und dann willst du noch einen Lungentorpedo rauchen und dann bist du, oh Mann, auf.
Ja, Kuss auf die Augen. Bevor wir jetzt hier komplett abschweifen und zurück zum Thema mal ganz kurz kommen. Ich meine, klar, der Konkurrenz aktuell, da, das war auch ein Schwerpunkt, was wir hier natürlich gehabt haben.
Aber warte, ganz kurz. Aber jetzt, gerade wo wir noch bei diesem AEW-Thema sind, sorry, um da jetzt reinzugrätschen. Das ist für mich ja trotzdem ein Konkurrenzthema. Es ist ja auch schon so, dass heutzutage andere Sachen wichtiger sind in einem Konkurrenzkampf, oder nicht? Also jetzt, es geht ja nicht mehr nur darum, also klar, es ist halt immer noch dieses TV-Deal und sowas, aber geht es nicht auch heutzutage irgendwie mehr darum, Leute anders zu erreichen, halt gerade, wo wir jetzt sagen, im Konkurrenzkampf AEW zwischen WWE, ist halt dieser Social Media und YouTube-Umgang einfach viel, viel wichtiger geworden.
Und ja, klar.
Wo man sagt, da ist vielleicht auch eine Expertise bei der WWE gar nicht so da, obwohl sie so groß sind. Dass es vielleicht auch Gebiete gibt, auf dem der Marktführer nicht der Beste ist.
Ich glaube, das ist eigentlich immer so gewesen, dass es nicht nur darauf ankommt, dass du halt viele erreichst, sondern halt auch überlegst, wie du neue Leute erreichen kannst und dein Produkt abheben kannst. Das hat ja Vince damals nicht anders gemacht mit WrestleMania und den Superstars, die nichts mit Wrestling zu tun hatten. So ist es halt jetzt mit Social Media. Das ist halt eine andere Art, Leute zu erreichen. Und ja, das ist absolut nicht zu unterschätzen und ist halt auch ein Zusammenspiel. Du musst das traditionelle Medium, Fernsehen, das brauchst du. Das ist mega wichtig. Ich würde die Ratings auch echt nicht unterschätzen, weil die sind eben diese große Masse, nicht der Hardcore-Kern, aber gerade durch Social Media, YouTube und Co. Ja, das nutzt WWE noch nicht so aus, wie es zu nutzen ist, weil Social Media ist in meinen Augen das Wichtigste, dass du auf Augenhöhe agierst.
Ja, darf ich da ganz kurz reingrätschen? Ja. Ich habe das Gefühl, dass WWE bei ganz vielem, was sie machen, einfach inzwischen einfach nur versuchen, dir was zu verkaufen, aber die versuchen, dich da nicht mehr zu unterhalten oder dich zu emotionalisieren, sondern sagen, hier übrigens, das kommt jetzt und das kommt jetzt. Aber es ist nicht mehr dieses, wie du gerade sagst, das auf Augenhöhe dir was anzubieten und dann entscheidest du selber, was du damit machst. Klar gibt es auch immer noch irgendwelche Tweets, die da irgendwie oder Postings, die halt eben da über den Tellerrand hinwegblicken. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass man hier eben sehr auf diesen Corporate-Apparat geht. Und ich glaube, das ist was viele Fans auch so ein bisschen abstößt, dass man diese unmittelbare Verbindung mit, oh mein Gott, das ist ein anonymer, großer Firmenapparat. Das Gefühl hat man einfach mittlerweile. Anstatt bei den anderen, das sind die vier Jungs und das ist der komische Typ, der. Er hat zwar genug Geld, um sich einen Fußballclub oder einen Basketball- oder Footballclub vielmehr hier zu kaufen.
Also eigentlich alles.
Aber der ist halt ein Freak wie wir, so irgendwie. Ne? Das ist ein komischer Typ, der hat eine lustige Brille auf und der stellt sich dahinter hin und erhält lustige Interviews, so in etwa.
Was du sagst, es ist ja genau das. Da gibt es ja Paradebeispiele, gerade Sasha Banks zum Beispiel, mit dem Post von wegen, ja, hier mein wichtigstes Match, na. Und fast wortwörtlich war derselbe Post schon beim anderen Account auch. Nur halt angepasst. Und das geht halt nicht.
Textbausteine, weil
du hast halt das, einfach, ne? Genau, es sind Textbausteine. Und du hast halt das Gefühl, und das ist sehr gefährlich, das hast du auch bei ein paar Stars auf Facebook oder Instagram oder sonst was, dass da halt nicht die Privatperson schreibt, sondern eine Agentur im Namen der Privatperson.
Ja. Aber du siehst ja, was passiert, am Beispiel Rollins, wenn die Privatperson schreibt.
Oder am Beispiel Oney Lorcan, was da passiert.
Ja, was halt super sehr unterhaltsam ist, ne?
Also genau, da spricht er auch im Interview mit mir auch sehr viel drüber, auch sehr lustig. Ich will noch eine ganz kurz, damit wir hier so ein bisschen dieses Konkurrenz, weil wir werden ja garantiert noch diverse tausend Male drüber sprechen. Wir haben auch noch Fragen, die auch sich auch teilweise um AEW drehen, also da kommen wir gleich garantiert auch noch drauf und ich will nicht, dass wir uns hier zu sehr im Kreis drehen. Schlussfrage, glaubt ihr, dass WWE nochmal handfester, also aggressiver gegen AEW vorgehen wird oder hält man sich erstmal noch zurück? Also aggressiver heißt für mich, wird man versuchen, Top-Talent abzuwerben? Wird man Unruhe da reinbringen? Wird man sonst irgendwie versuchen, AEW hier anzugreifen? David?
Die WWE ist gerade sehr klug damit, wenn sie halt nichts machen in Sachen Angriff. Weil aktuell, wir reden ja davon, dass halt diese Negativspirale ist, wäre das dieses Mega-Eigentor, wie WCW es damals gemacht hat. Weil du wirst halt eh schon gehatet und bist halt nicht mehr so cool, weist aber im Grunde genommen auf die Konkurrenz hin oder nimmst jemand von der Konkurrenz und machst dich dadurch quasi noch unbeliebter und noch mehr als Bad Guy. Allerdings denke ich schon, dass WWE deutlich anders vorgehen wird, sollte AEW Ratings erzielen, die höher sind und konsequent oder konstant höher sind.
Das glaube ich halt auch. Ja. Also ich glaube, man guckt erstmal, wie sich das entwickelt. So dieses, ist es wirklich eine Gefahr für uns oder nicht? Das Risiko ist natürlich immer nur, man muss ja sagen, WCW und WWF, das war ja trotzdem irgendwo, also korrigiert mich, wenn ich falsch liege, es war ja trotzdem irgendwo einen korrekten Kampf auf Augenhöhe, oder?
Ja. Nee, das war schwanken wie sonst was.
Ja, aber also, ja, aber so von den finanziellen Mitteln im Hintergrund.
Ach so, ja, das schon. So,
und von den Strukturen her würde ich einfach mal, und von den Stars her würde ich auch mal sagen, dass das ungefähr schon auf Augenhöhe gewesen ist.
Und bei WWE, das wird dann halt wirken wie so ein billiges nach unten treten. Und das ist so dieses, weil WWE ist ja trotzdem die Marktmacht, und auch wenn jetzt Leute sagen, oh, AEW hat den Kampf schon gewonnen, weil Bray Wyatt bei Hell in a Cell doof war, ist natürlich schwierig, aber das wirkt dann auch so ein bisschen verzweifelt, wenn dann irgendwie die große WWE dir mal sagt, ach, AEW, ganz ehrlich, den Namen nehmen wir nicht mehr im Mund, das ist doch keine Konkurrenz. Wenn man dann da irgendwie versucht zu manipulieren, und gerade heutzutage, wo sowas alles super schnell zerrissen wird im Internet, damit kann man sich auch ganz, ganz, ganz böse ein eigenes Bein stellen, ne?
Ja, das wäre im Endeffekt genau das, was, oder geht in denselben Tenor rein, wie David gerade gesagt hat. Ich glaube auch, dass man sich da erstmal zurückhalten wird und erstmal abwarten wird, bis sich vielleicht auch die eigene Repräsentation wieder ein bisschen verbessert hat, was wir jetzt gerade angesprochen haben, dass der Ruf da erstmal wieder ein bisschen besser werden muss. Ich glaube auch, dass man erkennt, dass da derzeit ein bisschen Nachholbedarf ist, und habe auch das Gefühl, dass man versucht, jetzt gerade mit den Neustarts von Raw und SmackDown, dass man da wieder in eine positivere Richtung gehen möchte. Aber ich glaube, es dauert einfach noch, bis da wirklich der Kickstart wirklich da gewesen ist. Und das dauert eben einfach seine Zeit.
Interessant finde ich dabei noch eine Kleinigkeit, und zwar, wie viele WWEler oder WWE-Offizielle oder Wrestler auf AEW angesprochen werden.
Mhm.
Und ich glaube, das ist schon ein Wink mit dem Zaunfall und auch für die Company etwas, wo die halt sagt, das ist ein bisschen schwierig, wenn selbst normale Mainstream-Medien mich auf AEW ansprechen, obwohl das gar nicht das Thema ist.
Ja, absolut. Auf jeden Fall, Konkurrenz belebt das Geschäft. Also ich glaube, das ist was wir auf jeden Fall hier festhalten können. Das ist auf jeden Fall extrem wichtig. Und wir haben, glaube ich, auch ganz gut rausgestellt, wie WWE eigentlich ganz oft alte Mittel verwendet hat, um auch hier im aktuellen Kampf gegen AEW nochmal zumindest vorsichtig irgendwie einen Vorteil zu gewinnen, was natürlich jetzt zunächst zumindest mal nicht geklappt hat. Trotzdem finde ich diesen Rückblick eben ganz interessant, einfach um mal zu schauen, was da für Geschäftspraktiken vorherrschen, welche Vorurteile sind eben vielleicht falsch gewesen, gerade auch die Sache mit den Kooperationen, wieso gibt's sowas heutzutage nicht mehr. Ich glaube, das war dann doch schon mal ganz cool, sowas auch aufzurollen. Und damit kommen wir zu den Fragen. Auch da haben wir wenig überraschend natürlich wieder einige AEW-Fragen dabei und auch ein paar WWE und Hell in a Cell-Fragen. Da quatschen wir jetzt gleich drüber. Ihr wisst, Fragen schickt ihr an fragen@headlock.de oder schickt sie uns einfach bei Twitter, Facebook, Instagram, überall sind wir headlock.de. Da könnt ihr es uns zuschicken. Ich baue den Kram dann hier ein. Und wenn wir gerade schon beim Thema AEW und NXT und WWE sind, dann fangen wir ja erstmal mit dem Frank an. Der Frank fragt zu AEW versus NXT. Noch ist diese Show ja frisch, also AEW. Und auch gibt es ja noch lange keinen roten Faden oder Storylines. Das würden wir erst im halben Jahr sehen, ganz klar. Und WWE stellt also NXT gegen AEW. Beide haben sich gezeigt, beide haben überzeugt und unterhalten. Allerdings ist NXT ja nicht das Problem der WWE, sondern Raw und SmackDown, beziehungsweise deren Pay-Per-View. Täuscht sich die WWE da wieder mal nicht selbst? Also sprich, hätte man hier nicht erstmal vielleicht sich auf sich selber achten sollen, anstatt hier diesen Konkurrenzkampf irgendwie herbeizuführen und NXT quasi ins Schussfeld zu bringen? Kai, was glaubst du?
Das ist ja ein bisschen so, was wir kritisiert haben. Also die WWE macht ja gerade beides. Und also es wird halt wieder versucht, Raw und SmackDown interessanter und besser zu machen. Zum Beispiel, also jetzt allein, wenn du dir mal diese Season Premiere auf Fox anguckst, was da für Geschütze aufgefahren werden. Und auch wenn es für uns alle, für die wirklich Hardcore-Wrestling-Fans super uninteressant ist, aber du siehst es auch, wenn du dir mal auf den Kanal von WWE bei YouTube gehst, so ein Tyson Fury-Segment, das hat halt mal locker flockig 3,5 Millionen Klicks. Also die machen halt schon irgendwie einen Buzz und versuchen dann trotzdem eben mit NXT ein Gegengewicht zu AEW darzustellen. Also da wird gerade alles Mögliche gemacht. Und das ist natürlich vielleicht auch ein Grund, was wir schon, glaube ich, wir beide Olaf angesprochen haben im letzten Podcast, dass auch ein Hell in a Cell hinüberfällt, dass gerade irgendwie versucht wird, alles zu machen. Also so, du willst auf der einen Seite mit AEW konkurrieren, dann aber auch Raw und SmackDown besser machen. Und das ist vielleicht so ein bisschen das Problem, dass man da gerade auf allen Hochzeiten mittanzen will, dass du eine Konkurrenz aufbauen möchtest. Und es wird ja trotzdem dieses Problem, Raw und SmackDown wird ja trotzdem gerade angegangen, meiner Meinung nach.
Ja, das sehe ich auch. Das sehe ich auch so. Ich glaube, wie ich gerade eben schon gesagt habe, WWE NXT war eben die einzige Möglichkeit, die du gehabt hast, um da quasi sowas wie ein Gegengewicht einzubauen, wenn das irgendwie möglich gewesen ist. Und dann greift man eben darauf zurück und versucht dann zum einen natürlich diese Brand weiter zu stärken und versucht die dann eben zu etablieren. David, hast du hier noch was ergänzend zu sagen zu der Frage?
Ich wollte nur sagen, das liegt mir auf der Zunge, der Führer kämpft an verschiedenen Fronten gleichzeitig. Weil das ist halt der große Unterschied. Ich glaube nicht, dass WWE sich täuscht, sondern einfach NXT ist auch nicht das Problem. Das ist auch klar. Und ich glaube, das ist auch WWE klar. Aber NXT ist das Produkt, was bei der Zielgruppe so ein hohes Standing hat, dass es eigentlich logisch war, dass man das gegen AEW stellt, weil es exakt diese Fangruppierung eigentlich ist, die man versucht zu erreichen und die auch gerne einschaltet bei NXT. Raw und SmackDown ist denen, glaube ich, sehr klar, dass das ein Riesenproblem ist. Da werkelt man, aber man muss halt quasi alles verbessern. Und das ist auch ein bisschen AEW hat es einfacher. Sie haben eine Show, darauf konzentrieren sie sich. Und hier sind halt 3 Weeklies, wo sie halt jetzt abliefern müssen. Und die Pay-Per-Views dürfen sie halt auch nicht verkacken. Und das stelle ich mir halt nicht so leicht vor. Und wie halt Kai schon sagt, du merkst schon, dass jetzt andere Geschütze aufgefahren werden. Ich sehe es allerdings auch so, dass nicht nur interessant sein wird, was im halben Jahr bei AEW und NXT ist, sondern auch, was im halben Jahr bei Raw und SmackDown übrig geblieben ist. Weil ja. Am Anfang Feuer abballern, kein Ding, aber ein paar Monaten, da wird es interessant, ob man das halten kann oder nicht. Oder verbessern kann vor allen Dingen.
Genau, ich glaube, man muss erstmal verbessern und da wieder eine klare Linie reinbringen. Ich glaube, das ist das Schwierige an der Sache. Der Frank fragt aber auf jeden Fall auch noch, wie sollten die Weeklies generell aufgebaut sein und was soll man dann noch bei Pay-Per-Views zeigen? Weeklies sollten die Jobber-Matches oder Matches, wo Fäden gegenseitig aufeinandertreffen, dominieren? Was meint ihr? Das ist eine ganz schwierige Frage. Jobber-Matches hatten wir früher in den 90ern ganz krass. Ich glaube, es macht letztlich die Mischung und es macht letztlich die Geschichten machens. Ja. Ich bin immer ein großer Freund davon, wenn du die Fädengegner nicht ständig in rotierenden Matches gegeneinander hast, wie wir es ja früher ganz, ganz krass gesehen haben. Aber Kai, wie siehst du hier das Ding? Weil ich glaube, ein Patentrezept für eine TV-Show, die gibt's, glaube ich, nicht.
Ja, oder? Ich wollte auch gerade so, weil gerade das, was du gesagt hast, dass es abhängig davon ist, wie die Geschichte aufgebaut ist. Das ist das Wichtige. Also, weil du kannst es ja auch nicht immer sagen, Wrestler A kämpft gegen Wrestler B und dann macht der Fädengegner den Run-In und schlägt ihn danach zusammen oder sowas. Also manchmal entwickelt sich ja auch eine Fehde erst daraus, dass Wrestler gegeneinander kämpfen mehrfach. Also wenn man jetzt gerade an diese Cesaro-Sheamus-Sache gedacht hat, da ist auch irgendwie was Größeres raus geworden. Oder also und manchmal stellt man dann doch irgendwie Wrestler im Tag-Team gegeneinander und dann kombiniert man zwei Fäden. Also letztendlich musst du es ja schaffen, in Weeklies die Geschichte weiterzuerzählen, aber auch das Feuer irgendwie brennen zu lassen, diesen Hass zwischen den beiden Personen. Und muss ich dann so ganz plump gesagt ja von Pay-Per-View zu Pay-Per-View hangeln oder bewegen. Also, und das ist dann wirklich so, dass es dann immer darauf ankommt, was ist es gerade für eine Geschichte? Also, was wird mir hier gerade erzählt zwischen den beiden? Und daraufhin musst du dann die Weeklies aufbauen, dass das, was du zeigst, zu der Fehde passt, zu der Art der Fehde.
Ich glaube, das fängt halt viel früher an. Ich glaube, du musst dir eben überlegen, ob du so ein Wrestling-Produkt bist oder ob du eben so ein Wrestling-Entertainment-Sports-Entertainment-Produkt bist. Ob du deinen Fokus auf Storyline setzen willst oder ob du deinen Fokus auf Matches setzen willst. Und ab da musst du dann eben schauen, wie du das wirklich stringent aufziehen möchtest. Und wenn du dann eben noch verschiedene Shows irgendwie hast, die du am besten befüttern musst, dann ist es ohnehin schwierig mit diesem, ich sag nur hier Wildcard-Rule und so. Ich hoffe, David, was sagst du hier dazu? Wie sollte man eine Weekly aufbauen?
Für mich gibt's halt schon ein Grundpatent, wo ich sagen würde, alles klar, das passt. Erst einmal, Job-Matches brauche ich nicht, das habe ich früher in den 90ern so viel gesehen, muss nicht sein. Braucht man auch bei dem aktuellen Roster nicht. Was ich eher mag, sind halt Main-Storylines, die sich innerhalb der Weekly verteilen und weitererzählt werden. Das kann sowohl sein, dass jemand ein Match hat, der andere greift ein, als auch Promos, also sowohl ganz normale Interviews als auch Backstage-Segmente oder halt am Kommentatorenpult und Co., aber dass man halt da wirklich was entwickelt nach und nach. Und dazwischen dann halt gerne Matches, die nicht unbedingt eine Storyline haben müssen. Nicht jedes Match muss für mich in der Fehde drin sein, sondern halt in der Weekly können auch gerne eben mit Kader oder anderer Kader gegeneinander wursteln. Aber wichtig ist halt, dass immer wieder Storylines drin sind, die halt den roten Faden bieten. Und das ist für mich die Story. Und zum anderen Teil der Wrestling-Aspekt. Nur halt, was ich nicht brauche, ist halt vor allen Dingen Wiederholung. Heißt halt, je nach Fehde kann schon mal ganz nett sein, wenn man jemanden ein Tag-Team-Mix gegeneinander oder ineinander packt oder wie auch immer stapelt. Alles okay, aber nicht jedes Mal. Und ich möchte auch nicht in der Weekly die Konfrontation jedes Mal sehen, weil vielleicht auch, weil ich ein alter Mann bin und kein nicht. Ein Pay-Per-View war für mich dahingehend immer interessant, weil es für mich der Payday war. Ja. Und ich wollte das Aufeinandertreffen in dem Moment einfach in einem richtigen Match haben. Und vorher, das ist dann in der Weekly. Da kann man halt Backstage, kann man bei Matches von anderen, alles schon gut. Aber das offizielle Match möchte ich beim Pay-Per-View haben.
Ich finde es übrigens lustig, dass du dich immer als alter Mann bezeichnest, aber
im Vergleich zu Kai.
Ja, ja, aber auch du gerade eben noch gesagt hast, bei WWE hat man das Gefühl, dass alte Männer Social Media machen. Und was machst du nochmal bei MannTV?
Wir haben auch eine alte Zielgruppe. Unsere Zielgruppe ist 25 plus.
Okay. Ich wollte dich nur ein bisschen verarschen.
Dann machen auch alte Männer Social Media.
Genau.
Für alte Männer.
Von uns alten Männern für alte Männer.
Genau. Aber wenn wir was von Ratiofarm auspacken, dann drehen sie alle durch.
Der Frank fragt noch, Wrestling im Free-TV, wäre es nicht besser, wenn Dynamite und Co., offensichtlich Fan von dir, David, kostenlos im TV laufen würden? Nicht, weil man da als Zuschauer Geld spart, sondern weil man einfach so eine größere Zielgruppe hätte oder Reichweite hätte. So bleibt man ja auch vielleicht mal als normaler Zuschauer beim Wrestling hängen.
Was soll denn diese Stichelei?
Und Co.
So oft sage ich das nicht. Ich sage öfters,
Oder halt, eins von beiden.
Können wir nicht einfach mal jetzt, ich antworte jetzt und ihr sagt beide so, jo, stimmt. Da gibt's kein Wenn und Aber, natürlich wäre es besser. So.
Und Co.
Ich frage mich aber gerade eher, ob das besagte und Co. nicht eben Free-TV läuft. Also, es läuft doch alles im Free-TV außer Dynamite.
Ja. Aber, ja, das stimmt. Aber das können wir uns hier vielleicht auch einfach sparen, aber wenn Dynamite im Free-TV laufen würde, klar wäre das irgendwo besser. Andererseits ist, ich sag einfach, ich bin da ganz gierig. Ich hätte es gern auf möglichst vielen Plattformen. Ich möchte es nicht nur im TV haben, sondern ich bin auch jemand, ich habe es auch gerne irgendwie auf einer App.
Ja, wir sind doch gerade heutzutage immer alles on demand. Also dieses.
Ja, irgendwo, genau.
Also, mal ganz ehrlich, die Zeiten jetzt, wo man sagt, oh Mann, ich muss jetzt Mittwoch aber um 7:45 vorm Fernseher sitzen, weil da kommt das und das, ey, die sind halt vorbei. Ne? Also diese Zeit, wo man sagt, ich richte meinen Tag danach aus oder sowas, das hast du vielleicht noch, wenn irgendwie Bundesliga läuft. Aber sonst halt nicht.
Du unterschätzt das, glaube ich, echt. Weil es hat schon einen Grund, warum halt Serien, die du eigentlich auch Abruf haben könntest, so derbe Ratings zielen. Weil halt Leute immer noch, wenn etwas da ist, worauf sie Bock haben, und wöchentlich, dann regeln die das wirklich
danach. Ja, sind Leute für mich, die sehr, sehr viel leben oder Lampe Cobra 11 gucken.
Ja, genau. Oder irgendwie 8 Millionen Idioten, die Tatort
gucken. Ja, alles Dummköpfe.
Genau, alles Idioten. Hat Kai gesagt, nicht ich.
Genau, Kai macht sich wieder Freunde, das kennen wir ja
von. Einfach nur polarisieren und sagen, Tatort.
Wir haben ihn trotzdem lieb. Der Frank schreibt noch per Mail, Thema Roll-Up-Pins. Diese kommen ja neuerdings sehr häufig vor und sollen wohl den Gepinnten in der Art dumm gelaufen schützen. Ja, also, war nur ein Versehen. Schaden diese Pins nicht den Wrestlern und lassen sie dann eher dämlich aussehen? Auch da, glaube ich, gibt es keine Patentantwort. Ich glaube, es kommt nur darauf an, wie es präsentiert worden ist und ob es irgendwie in die Geschichte passt. Klar, aber andererseits, wenn jetzt jedes Mal einer per Aufgabe verlieren würde, würde er dann auch doof aussehen. Ich glaube, die Mischung macht's. Und auch hier, ich glaube, es ist der feine Unterschied, dass wir gerade was WWE angeht, einfach so überfüllt werden und überflutet werden mit Inhalten, dass uns solche Sachen vielleicht viel stärker auffallen, als uns das vielleicht bei Dynamite auffällt, wo wir das vielleicht nur einmal die Woche haben oder für mich ist auch bei NXT oder bei NXT UK. Aber ich glaube, dass wir da bei Raw und SmackDown extrem kritisch sind. Kai, du hast gerade schon
Ja, also es ist halt so ein bisschen, grenzt es auch, knüpft das ja auch an das an, was David gesagt hat. Je nachdem, also ob es jetzt irgendwie, jetzt einfach nur irgend so ein normales Match ist und wo dann so ein Ricochet oder ein Cedric Alexander kämpft, die halt eher so ein bisschen als Cruiserweights unterwegs sind, die auch dann irgendwie verschiedene Variationen von Roll-Ups machen, dann kann ich da damit leben. Aber wenn du jetzt wirklich irgendwie eine Fehde hast zwischen zwei Personen, die auch wirklich gerade richtig krass fäden und du die dann komischerweise sagst, nee, wir müssen die jetzt nächste Woche gegeneinander stellen, weil wir müssen, weiß ich nicht, Ratings ziehen oder sowas und dann Roll-Up-Pin machst, dann ist es blöd, weil dann ist es ja das, was wir irgendwie immer kritisieren und zwar dieses berühmte 50-50-Booking. Dieses, so ja, der verliert, aber wieder ist es die Mini-Playback-Show, weil irgendwie sind wir doch alle Gewinner. Und das ist also die Sache dabei. Also es kann passen, wenn es der richtige Wrestler macht, aber wenn du es einfach nur machst, um zu sagen, so, ja, das ist ein Match, aber hahaha, das ist ja gar nicht das richtige Ende vom Match, dann schadet es auch den, ja, weniger den Wrestlern, aber eher dem Interesse der Fans, oder?
Ja, das auf jeden Fall. Das fällt dann ja schon negativ auf. David, möchtest du was dazu sagen?
Sehe es genauso, die Umsetzung ist entscheidend, weil du kannst sehr schnell sehr dumm dastehen und vor allen Dingen zu viel darf auch nicht sein. Ich mag Roll-Up-Pins. Danke. mag ich gerne bei Underdogs gerade. Ja. Da passt es halt gerne, da schadet man keinen, da ist es eher, dass du diesen Underdog noch mehr pushst, aber es muss halt passen und es macht halt, wie Kai sagt, es muss einfach auch Sinn ergeben.
Apropos Sinn ergeben, der Stefan fragt, WWE plant ja ein Match zwischen Braun Strowman und Tyson Fury, aber wäre King Corbin nicht der viel bessere Gegner? Er kann boxen, das Publikum hasst ihn und würde sicher gerne sehen, wie er ausgenockt wird. Ja, aber niemand interessiert Baron Corbin. Ja,
wir wollen natürlich
Entschuldige, dann mach du.
Ja, man kann einfach Braun Strowman als diese Big Attraction verkaufen, ne? So, das Monster gegen den krassen Boxer, also die beide irgendwie 2,60 Meter groß sind und so, das ist halt eher das. Also man sagt so, oh, guck mal, da treffen gerade die Giganten aufeinander. Und nicht, da wird halt der Typ mit der Plastikkrone umgenockt.
Genau. Und der mit STD, weißt
du? Ja, der wegen Geschlechtskrankheit, verstehst du? Wegen Sex. Ja,
witzig.
okay, war schon ein bisschen witzig, als das gemacht hat.
Ja, es ist logisch, dass Braun Strowman ist, allein schon wegen der Attraktion. Und ich denke einfach da an die Mainstream-Medien, weil darum geht es ja bei so einem Deal mit Tyson Fury, um halt Zuschauer ranzuziehen, die halt sonst nicht mega Wrestling-Fans sind. Und dann sieht man einfach nur auf dem Bild einen riesigen Typ gegen einen Typen, den man halt kennt. Das ist halt das, was zieht.
Ja, das denke ich auch. Wie gesagt, Baron Corbin, klar, könnte der boxen, aber darum geht es ja auch nicht. Es geht ja nur um die Show. Es geht ja nur um die Attraktion, die man hier haben möchte. Und klar wird es das Publikum, das Wrestling-Publikum wird es vielleicht witziger finden, wenn Baron Corbin verdroschen wird, aber man möchte ja hier schon einen möglichst großen Mainstream-Appeal einfach erzielen. So, jetzt kommen wir hier zum großen The Fiend Bray Wyatt-Block. Der Dominik hat heute noch per Facebook gefragt, warum wird das Match The Fiend gegen Seth Rollins bei Hell in a Cell so verteufelt? Eigentlich war es wie die Undertaker-Matches in den 90ern. Der kickte auch aus den meisten Finishern wieder aus. Im Prinzip läuft es wie damals. Warum sollte der Undertaker jemals die einzig unbesiegbare Macht gewesen sein? Mein Gott, ich kann heute nicht lesen. Egal. Die Kritik auf jeden Fall am Fiend-Match war massiv. Das hat man ja mitbekommen. Auch wir haben das mitbekommen. Haben ja auch versucht, verschiedene Lösungsansätze und Interpretationsansätze versucht zu finden. War auch nicht ganz einfach. Ich sag mal, wie das weitergeht, das muss man ja erstmal noch abwarten, weil ich glaube, das ist schon Teil eines großen Ganzen. Und manchmal muss man auch das Publikum mit einem schlechten Gefühl nach Hause schicken.
Ich schwöre, genau das Gleiche habe ich auch gesagt. Also ich glaube, habe ich mit Tobi oder so geschrieben. Das habe ich auch, also ja. Das war aber eher so ein hoffnungsvoller Satz von mir übrigens. So nach dem Motto, vielleicht ist es ja einfach nur einer dieser Fälle, wo man sagt, man muss das Publikum für das große Ganze einmal unzufrieden nach Hause schicken.
Ich habe heute zu Shaggy geschrieben, stell dir mal vor, es hätte beim ersten Angriff von Giant Gonzalez gegen den Undertaker Twitter gegeben.
Ja, das ist
schwierig.
Ja, das ist ein bisschen das Problem. Also man kann halt schon verstehen, dass irgendwie Fans unzufrieden sind.
Ja, klar.
Und also es ist halt wirklich die Sache, was steckt dahinter? Was ist einfach wirklich nur dumm gedacht? Und die haben gesagt, wir brauchen jetzt dieses Money-Match, weil Fiend gegen Seth Rollins zieht einfach und das sorgt für Ticketverkäufe, weil sich sonst absolut keiner für Hell in a Cell interessiert. Und dann haben sie gemerkt, ah, kacke, wir können Rollins nicht gewinnen lassen, wir können den Fiend aber auch nicht verlieren lassen. Und machen jetzt irgendwie so ein Bullshit-Ending. Das ist das, was ich befürchte. Hoffe aber auch, dass ein dass da was Großes Ganzes hintersteckt irgendwie. Also das ist so dieses Wunschdenken, was man jetzt hat. Dass man sagt, ja, vielleicht war es halt doch alles nicht so blöd, sondern da steckt ein Plan hinter. Aber das werden wir halt sehen. Trotzdem, warum man es blöd fand, ich fand es alles ein bisschen übertrieben. Also, das war so, als dieser erste Stuhlschlag kam auf dem Kopf, war ich auch so, okay, was passiert hier gerade bitte? Aber dann irgendwann gab es halt, ich habe nicht mitgezählt, aber ich glaube, es gab irgendwie so 10 oder 11 Curbstorms. Und dann war ich auch so.
Ich habe 9 gezählt, aber egal.
Dann habe ich auch gedacht, das ist jetzt ein bisschen too much. Also weil es gab schon gegen Brock Lesnar irgendwie 5 Curbstorms oder sowas. Also, was soll denn passieren, wenn der Fiend das erste Mal verliert? Kriegen wir dann irgendwie 20 Curbstorms oder was hintereinander? Das ist so ein bisschen mein Problem dabei. Also, ich hoffe, da steckt ein Plan hinter. Und wenn da einer hintersteckt, dann war die Ausführung semi-gut.
David.
Ja, mein Problem ist einfach, dass es zu früh, zu heftig einfach jemand dargestellt wird. Aber das ist nicht mein Hauptproblem. Ich glaube, man darf halt nicht unterschätzen. Okay, wir sagen halt immer, man darf halt nicht nur das Finish oder das Ergebnis halt sehen. Aber bei mir als Wrestling-Fan gibt es halt schon so 2 Aspekte dabei, wo halt einfach No-Gos sind. Zum einen ist Hell in a Cell eigentlich für mich eine Match-Ansetzung, die generell immer das Ende einer Fehde darstellen sollte. Und zwar deshalb, weil es einen klaren Sieger gibt, immer. Und das andere halt, ein Main-Event so enden zu lassen, das ist für mich somit das Unbefriedigste, weil der Main-Event ist halt das, worauf du dich am meisten freust und somit ja eigentlich auf das große Finale, und das ist das Ende, hinarbeitest, emotional. Und es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres als halt Ergebnis, was nicht so entspricht, wie man möchte, sondern einfach total unbefriedigend ist. Und wenn ich als Zuschauer, ich habe es nicht gescheckt, warum halt das war, weil ich nur dachte, Olaf hat es mir netterweise erklärt, ey, warte mal, Hell in a Cell, da gibt's doch keinen DQ. Warum bricht er das jetzt ab? Und ich war da einfach nur so, was soll das? Das wäre halt so, als wenn du ein WrestleMania Main Event hast und der endet in einem Draw. Da ist es mir sogar egal, wie das Match vorher war, sondern einfach, es gibt so 1-2 Tabusachen, die ich beim Pay-Per-View nicht will. Und das gehört dazu. Und ich kann dahingehend das schon verstehen, von der Umsetzung her, von der Darstellung, ich fand es halt schon zu krass, zu übertrieben, kann ich aber noch mit leben, aber ich fand halt einfach das Ende, boah, wenn ich dann überlege, ich habe richtig Geld hingelegt oder bin extra lange aufgestanden und dann kriege ich nicht diese Befriedigung, also nicht einfach das Ergebnis, das Wissen, was ist denn jetzt, boah, echt schwer.
Ja. Das kann ich auch total nachvollziehen. Wenn du in der Halle bist, ich glaube, ich werde auch abgefuckt. Also A, da gab es ja mehrere Faktoren. Ich glaube, dass du zum einen, glaube ich, nicht besonders gut gesehen hast durch das rote Licht und durch den roten Käfig. Das ist, glaube ich, schon mal das eine. Und zum anderen, glaube ich, haben sich da ganz viele Fans einfach was ganz, ganz anderes von versprochen. Deine Erwartungen sind anders gewesen und du wolltest hier irgendwo einen Payoff oder irgendwie was anderes sehen. Aber ja, letztlich standen hier irgendwie alle ein bisschen doof da. Ich hoffe einfach, also Seth Rollins stand doof da, weil, ja, er ist ja dann doch am Ende irgendwie der gewesen, der trotzdem Schiss gehabt hat und trotzdem aufs Maul bekommen hat. Einen Bray Wyatt, klar, er ist auf der einen Seite gestärkt, auf der anderen Seite aber auch so ein bisschen entzaubert. Ich sag's jetzt nicht geschwächt, sondern ich sage bewusst entzaubert, weil da jetzt so dieser Hype, der jetzt erstmal dazwischen gewesen ist, der hat so ein bisschen Risse bekommen. Andererseits glaube ich aber, dass man den auch wieder kitten kann, wenn man da jetzt mit was Gutem hinterherkommt. Und das wird jetzt eben gerade die große Kunst sein, diesen Kit quasi entsprechend anzurühren und das, was da passiert ist, vielleicht dann für die nächste Show, vielleicht für die Survivor Series, wo es dann vielleicht nochmal ein Match zwischen den beiden gibt, da das dann eben zu erklären und dann entsprechend das laufen zu lassen. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Also ich fand den Kampf jetzt auch nicht wunder wie geil. Und ich kann es auch total verstehen, dass Leute dann unzufrieden sind und sich das dann sich entsprechend äußern. Und als Fan in der Halle wäre ich wahrscheinlich auch sauer gewesen, wenn ich da so ein Match sehe. Das, so wie oft in deinem Leben siehst du auch ein Hell in a Cell Match und dann hast du dann eben sowas. Ja, kann ich total nachvollziehen, dass du dann sauer bist, wenn du ein erweitertes House of Horrors Match siehst.
Dann lieber Ken, dann lieber Shane irgendwo runterspringt.
Ja, mindestens. Ja,
aber das Problem dabei ist ja auch, du hast halt auch eine Folgewirkung dadurch. Weil wenn du beim nächsten Pay-Per-View, eigentlich bist du ja sicher, es gibt halt sichere Hausnummern, wo du einfach weißt, okay, es gibt halt klaren Sieger. Also ist halt wirklich der Punkt, der mich am meisten stört. Und wenn das ins Wanken gerät ist, so als wenn Brock Lesnar sagt, ja, hier, ich löse halt den Koffer ein und mach das dann nicht. Das hinterlässt Spuren bei dir als Fan. Das heißt, dass es schon mal sein kann, dass du einfach dann halt nicht mehr so mitfieberst, weil du denkst, ja, komm, ihr gebt doch eh nicht wirklich das Ergebnis preis.
Ja, ich meine, klar, das ist Hell in a Cell Match. nicht mehr das Hell in a Cell Match ist, was es früher mal gewesen ist. Das haben wir spätestens letztes Jahr mit Brock Lesnar gesehen, der da gegen Braun und Roman eingegriffen hat. Auch das ist ja quasi einfach abgebrochen worden. Ich finde das auch nicht cool. Ich will das auch nicht in solchen Matches. Gefällt mir auch nicht. Deswegen, ich kann da den Unmut vollkommen verstehen. Der Jael fragt via Instagram, The Fiend gegen den Undertaker bei WrestleMania. Wie fändet ihr das Match? Wie müsste man es aufbauen und wer würde gewinnen? Er wäre für den Fiend, ich wäre auch für den Fiend. Ich fände das Match spannend. Wie müsste man es aufbauen? Möglichst duster. David, du bist doch ein Freund von solchen Ansetzungen. Wie würdest du sowas machen?
Ja, kommt nur irgendwie gefühlt 10 Jahre zu spät.
Ja, das sowieso. Also,
da wollte ich das. Nee, ihr kennt meine Meinung, ich möchte Undertaker im Ring einfach nicht mehr sehen. So gern ich halt dieses Aufeinandertreffen von beiden hätte, auch bei Promos, ich will das einfach nicht mehr im Ring sehen.
Hatten wir ja auch schon mal, wenn man ehrlich ist.
Ja, aber okay, aber da halt
ein paar
mies umgesetzt. Aber ja, so richtig düster wäre theoretisch toll, aber ich möchte dafür dieses Match nicht sehen. Ich möchte Undertaker nicht mehr im Ring sehen. Ja.
Also es wäre, glaube ich, so lange geil, bis die Glocke läuten würde.
Ja das denke ich halt nämlich auch. Ich möchte halt nicht, dass dem Moment einfach das noch mehr kaputt geht.
Die Sache immer.
Kai, wie müssen wir das denn aufbauen? Entschuldige.
Auf jeden Fall mit der Promo, wo Undertaker sagt, Collecting Holes and Digging Souls. Also, da wäre ich großer Fan von. Nee, ach, also ich bin halt schon da ein Fan davon, dass man das dann irgendwie düster aufbauen würde und irgendwie, also da geht's dann ja, für mich sollte es dann darum gehen, wer schafft es beim anderen in den Kopf zu kommen oder wer schafft es irgendwie den anderen aus der Bahn zu werfen. Weil das sind ja momentan, also ein Undertaker sowieso immer gewesen, aber man findet auch generell so die Charaktere, die es schaffen, einem Gegner Angst einzuflößen, in den Kopf zu kommen. Und das hätte ich auch irgendwie da gern, dass man guckt, schafft's einer der beiden den anderen aus der Bahn zu werfen, was so diese mentale Stärke angeht.
Ja, ich würde mir da auch wirklich diese Gegenüberstellung wünschen, der alte Undertaker, egal ob es jetzt irgendwie auf dem Friedhof ist oder in der alten Grab, in dieser Totengräber-Werkstatt oder sonst irgendwas, dann nochmal so, also wenn schon Trash und wenn schon das aufbereiten, dann so richtig. Ich will die Blitze einschlagen sehen, ich will
am besten Fiend gräbt Undertaker aus, den Sarg.
Ja, oder
sonst irgendwas. Das fände ich geil, eine Herausforderung, richtig so. Ich möchte dich haben, komm mal her.
Komm ran, Opa.
Ich dachte, ein River.
Nein, aber so nach dem Motto, ich störe deine Ruhe. Weißt du, heißt ja West in Peace, dann von wegen, nee, erst wenn ich mit dir fertig bin.
Reverse Casket Match war einfach auch toll, sie sind so beide nebeneinander und beide müssen versuchen, so einen Gesarg auszugraben. Das klingt wie so ein Konzept von so einer RTL-Show oder so ein Schlag-den-Rab-Spiel.
Das ist richtig.
So, würdet ihr denn das Match sehen wollen? Ich rede jetzt nicht
vom
Aufbau.
Nein, also das Undertaker ist leider ziemlich durch. Ich glaube, dass das irgendwie, wenn man da mit genug Theater drumherum noch ein bisschen was machen könnte, so im Sinne von Maris No DQ, dass die da ein bisschen Gegenstände und so mit einsetzen können. Ich glaube, da kann man da noch ein bisschen was retten. Aber ein klassisches One-on-One stelle ich mir schwierig vor, sagen wir es mal so.
30 Minuten Iron Man Match.
Genau. 60
Minuten. Ja, richtig schön, einfach nur taktisch und dann nur Mad Wrestling.
Ja.
Du bist echt ein Sadist, ne?
Aber mal den Fans was bieten.
Läuft.
Und Vince als Special Guest Referee da auch noch mit eingreifen.
Einfach mitringend am Boden.
Naja, ist zum Glück nur der Co-Main-Event, weil der Main-Event wird der Hulk Hogan gegen Vince.
Ja.
Genau. Wir hatten noch eine Frage, wo uns Oliver hier eine Mail geschrieben hat mit dem Grundthema, warum findet man WWE gut? Und da überlege ich jetzt ernsthaft, ob wir daraus einen Podcast machen, weil das ist wirklich so ein Beziehungspodcast so ein bisschen. Ja,
also,
ne? Machen.
Also ich glaube, das ist auch keine Frage, die man jetzt mal eben so in 2-3 Minuten beantworten kann.
Eben, aber deswegen fände ich es, vielleicht machen wir das in Bälde als kompletter Podcast. Das wäre auch nicht so schlecht. Schauen wir mal. Aber das nur, dass der Oliver schon mal weiß, dass ich seine Mail hier berücksichtigt habe und dass wir drüber nachgrübeln, ob wir das dann quasi in Podcast-Form hier umsetzen sollen, weil das ist wirklich was etwas ausführlicher besprochen werden sollte. So, aber damit sind wir dann auch durch, würde ich hier an der Stelle sagen. Nächste Woche geht's weiter. Der Kai und ich machen ein kleines Draft-Special, quatschen ein bisschen über den Draft, was da so passiert ist. Und dann am kommenden Wochenende sprechen wir über Hulk Hogan, da ist unter anderem der David und der Shaggy, werden da hoffentlich am Start sein, wenn nicht wieder irgendwas dazwischen kommt. Und wir lassen die Karriere des Immortal Hulk Hogan Revue passieren.
Real American. Bei mir läuft die ganze Zeit der Theme rauf und runter schon.
Das auch, natürlich. So, aber damit sind wir dann hier durch. Ich sag wie immer, Dankeschön Kai und Dankeschön David und Wir sind raus, würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.